Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insat Moin auf insatmoin.de und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den guten Michi. Grüß dich, guten Morgen.
Guten Morgen.
Hi, hi. Du bist der Michi von der Kollisionsabfrage.
Gibt's die immer noch?
Oh, immer wieder dieselbe Frage. Und du bist da natürlich nicht nur mein Kollege, sondern auch ein Seelenverwandter, was bestimmte Spielegenres betrifft. Und wir beide lieben Survival-Horror-Spiele.
Ich glaube, ohne dieses Genre hätten wir uns niemals kennengelernt.
Das stimmt allerdings, ne? Ich glaube, wir haben uns in einem Silent Hill Forum kennengelernt, das ich vor Jahren mal gemacht habe.
Genau, wir haben uns in deinem Silent Hill Forum kennengelernt. Ja.
So krass. Also es gibt es natürlich mittlerweile nicht mehr, aber damals, als ich noch zur Schule ging, glaube ich, da habe ich irgendwann mal so ein Silent Hill Forum aufgesetzt. Das war noch mit einem alten Freund, der so eine eigene CMS-Engine geschrieben hat, der Gercik. Viele Grüße an der Stelle, falls er das irgendwann mal hört. Und da gab es dann halt irgendwie so eine kleine Abspaltung extra für Silent Hill, das Silent Hill Forum. Und zu der Zeit gab es irgendwie nur 4 Silent Hill Spiele. Ich glaube, vielleicht sogar auch nur 3. Der vierte war gar nicht raus. Mhm. Und da haben sich dann nach und nach Leute gesammelt und dann haben wir uns irgendwann im echten Leben getroffen. Das war, glaube ich, das erste Mal, ne?
Ja, ich glaube schon, ja. Das war ein Forentreffen.
Ja. Das war ein Forentreffen, voll witzig. Ich habe bestimmt irgendwo noch ein Foto davon. Also es gibt ein offizielles Silent Hill Forentreffen-Foto. wo alle Mitglieder draußen, war halt sehr klein. Also es war wirklich eine Gruppe von, ich weiß nicht, 15 Leuten oder so.
Aber dafür eingeschworen.
Genau, dafür eingeschworen und alle sehr, sehr freakig. Ja, sowas, das gibt's leider nicht mehr. Foren sind ja allgemein so ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber die Liebe zu Horrorspielen ist geblieben. Deswegen reden wir heute über den zweiten Teil unserer Horror Hidden Gems Reihe.
Und wir reden schon wieder nicht über Forbidden Siren. Aber das ist, irgendwann.
Das ist völlig richtig, genau. Also Forbidden Siren, auch hier wieder ein kleiner Hinweis an Daniel Raumer, der das noch spielen muss. Der hat gesagt, der würde sich das angucken. Ich habe ihm das alles auch extra geschickt, inklusive PlayStation 2. Also er hat jetzt gar keine Ausrede. Und er hat auch Blood Curse für PS3 irgendwo noch rumliegen. Es wird Zeit. Es wird Zeit.
Bald. Womit fangen wir denn an?
Also, ja, wir werden diese Folge halt tatsächlich auch mal kein asiatisches Survival-Horror-Spiel besprechen. Normalerweise, ja, genau. Also, die kommen ja normalerweise, sagt man ja immer so aus, wir kommen sehr viele Sachen halt aus Asien, so Koan, Nebula und so weiter. Das sind halt alles japanische Spiele, wenn ich mich nicht irre, Forbidden Siren natürlich auch. Mhm. Diesmal schauen wir aber rüber in den Westen, was
To all American Horror Games.
Ja, genau. Wobei Obscure, das ist schon mal das erste, ist europäisch und das andere ist amerikanisch. Und ich glaube, wir fangen mal mit dem amerikanischen an.
Ach, na gut.
Ja? Mir ist das egal.
Wir fangen mit dem Leiden an.
Wir fangen mit dem Leiden an, genau. Wir sprechen über The Suffering 1 und 2.
The Suffering, das ist das ist halt, das Schöne ist halt natürlich, diese japanischen Spiele haben immer so ihre eigenen Settings und die europäisch-amerikanischen Spiele, die haben eine andere Auswahl an Settings und hier haben wir die klassische Gefängnisinsel.
Genau, auch zuletzt geschehen bei Silent Hill Domper übrigens, wo sie auch gedacht haben, dass ein Gefängnisszenario und dass der Protagonist als Häftling durchaus etwas wäre, was zur Serie passt, wegen diesem amerikanischen Umfeld. Und das ist auch irgendwie so ein Ding, das scheint einige Amerikaner natürlich zu beschäftigen, so dieses, also die Angst vor dem Gefängnis, die Angst, was passiert, wenn man verurteilt wird und so weiter, was passiert, wenn man sich in dieser Gefängniswelt aufhört. Und Suffering dreht sich ja komplett um dieses Ding. Und du übernimmst die Rolle von Torque, das ist so ein ziemlich wortkarger Verurteilter, bei dem man nicht so genau weiß, ob die Taten, denen er beschuldigt wird, er wird beschuldigt, dass er seine Frau umgebracht hat.
Und seine Kinder auch, oder?
Genau, und seine Kinder auch. Und die ist nicht so, also die ist nicht so hundertprozentig bewiesen. Zumindest am Anfang des Spiels ist es so, dass du dass du da völlig im Unklaren gelassen wirst, ob er das wirklich getan hat. Und diese Sache verfolgt ihn. Und er redet kein Wort. Also er sagt, glaube ich, überhaupt gar nichts im ersten Teil. Da spricht er erst ab dem zweiten. Mhm. Und ja, und da haben wir auch schon direkt eine Parallele eigentlich zu den japanischen Horrorspielserien. Auch da geht es um die Verarbeitung von Schuld.
Also mich hat es so generell ein bisschen an, ich sag mal so eine Mischung aus Silent Hill und den Albtraum-Levels aus Max Payne erinnert. Weil halt auch die Gegner halt, sie sind halt nicht wie bei Silent Hill direkt aus aus dem Umfeld, sag ich mal, generiert, also sozusagen aus dem Helden oder der Charaktere, die ihn umgeben, aber halt schon, sie haben sehr starke Motive. Also es sind sind nicht nur einfach irgendwelche ekligen Monster, sondern die haben alle mehr oder weniger mit Todesarten zu tun.
Genau. Also mit den Exekutionsarten, die es vor allen Dingen in der amerikanischen Geschichte sehr oft gegeben hat. Also so Giftspritzen zum Beispiel, Elektro natürlich, dann gibt es noch irgendwie
Erschießen. Kopfappering.
Genau, wie heißt das?
Enthauptung.
Enthauptung, genau. Es ist morgens, ich trinke jetzt wirklich meinen ersten Kaffee, deswegen muss ich ein bisschen erstmal in Fahrt kommen.
Ich trinke warme Cola Light.
Ja, wir sitzen hier übrigens in der total heißen, muffigen Bude. Es ist halt draußen herbe heiß. Also was eigentlich geil ist, aber wenn man drin sitzt und die Rollladen so runtergemacht hat, dann ist das so eine ganz merkwürdige, gehirnhemmende Atmosphäre. Gehirnhemmend.
Das ist so ein Podcast mit draußen im Licht über Survival-Horror-Spiele.
Ja, wirklich. Also sollte man wirklich machen. Aber deswegen sind wir hier so, Horror. Also, ich hoffe, der Kaffee wirkt schnell. Ja, aber das ist ganz cool bei The Suffering. Also sie haben sich wirklich beim Figurendesign jetzt nicht gedacht so, Monster, sondern gedacht, Monster mit Sinn. und deshalb Kreaturen, er dachte, die hat irgendwie mit diesen ganzen Exekutionsarten zu tun haben. Und das ist halt schon eigentlich ziemlich krass. Also du hast zum Beispiel so eine Kreatur, die schmeißt sich auf den Boden und hat auf dem Rücken lauter Maschinengewehre. Das sieht halt aus wie, ich will nicht sagen, wie eine Blume aus Maschinengewehren. Doch, es sieht aus wie eine Pusteblume aus Maschinengewehren. Super bizarr. Das schmeißt sich dann hin wie so ein lebendiger, fleischgewordener Geschützturm und schießt wild um sich. Und das sieht super bizarr aus. Und es gibt so andere Kreaturen, es gibt irgendwie... Ja, der Spritzenmann, das ist halt irgendwie so ein Vieh, das hat lauter so Giftspritzen im Rücken irgendwie, die einfach so, der ganze Rücken ist voller Giftspritzen und natürlich schmeißt es auch mit Gift nach dir und versucht dich mit Spritzen zu erstechen. Und es gibt eine andere Kreatur, ich glaube, das ist so die bekannteste aus The Suffering, das ist so ein Hellraiser-artiges Vieh.
Ja. So
Xenobite-mäßig, was auf Klingen läuft. Also es hat statt Armen und Beinen Klingen, wie bei einem Schwert und für dementsprechend hat natürlich auch die ganzen Moves so durch. Und also man muss eine Sache vorweg sagen, The Suffering, wenn man jetzt vielleicht parallel Bilder davon ergoogelt oder sich irgendwie Gameplay auf YouTube anschaut, es sieht auf den ersten Blick mega beschissen aus.
Man darf nicht vergessen, altes Spiel ist alt.
Aber
Und wann ist das? Das ist 2000 noch was?
2004, ne? Ist das rausgekommen.
Ja, 2004. Genau. Ja.
Es sah aber auch schon damals aus diversen Gründen echt scheiße aus. Also jetzt nicht, was die technische Qualität unbedingt betrifft. Es war jetzt nicht unbedingt das Schönste. Man muss sagen, also zu der Zeit kamen halt so Sachen wie Silent Hill 3 und so raus. So. Und das waren halt,
stimmt allerdings,
ja. Ja, das waren schon so richtige Grafikbretter und da sah The Suffering einfach extrem alt aus. Sie haben aber auch so andere komische ästhetische Entscheidungen getroffen. Was mich zum Beispiel am meisten irritiert hat, ist dieser Kameraausschnitt. Das sieht aus, als hätte man einen Weitwinkel genommen und den so reingezoomt. Und voranschreiten wirkt nicht schnell. Das ist so ein bisschen, als würde man... Ja, das ist so ein Effekt, den kennt man von so ein paar älteren Renderwehrspielen irgendwie. Das ist halt so eine ganz merkwürdige Entscheidung. Also du hast nicht das Gefühl, nach vorne zu laufen. Manchmal hat man teilweise das Gefühl, also zumindest am Anfang, vielleicht zu anderen Spielen, irgendwie auf der Stelle zu treten. So. Und wenn du jetzt nicht an der Tür vorbeigehen würdest, dann würdest du erstmal gar nicht merken, dass du dich bewegst. Ganz, ganz merkwürdige
Perspektive. Ja, ich weiß, was du meinst, weil du hast so ein bisschen, es ist einfach ein bisschen zu sehr zentriert auf dich.
Ja. So gedrückt von der Perspektive, weißt du? So,
Wir sagen einfach mal, es ist Absicht.
Es ist sicherlich Absicht. Es ist ja auch übersichtlich. Also jetzt nicht so, dass man, aber man muss sich, ich muss mich unheimlich dran gewöhnen. Weil, also oft ist das so, bei anderen Hausspielen verzerrt einfach alles am Rand hin. Von der Perspektive auch. Also auch wenn wir jetzt gerade auch bei Silent Hill sind, alles am Rand ist dann halt einfach stärker verzerrt. Weil, und das gibt dir dann auch nochmal so einen stärkeren Raumeindruck. Und bei The Suffering wirkt es irgendwie flacher. Und beim Film kenne ich es halt nur so, dass man da irgendwie ein Weitwinkelobjektiv nimmt und dann halt reinzoomt. Dann erzeugt man diesen Effekt irgendwie so. Mhm. Dann hat man halt irgendwie zwar natürlich auch eine gewisse Raumwirkung, eine Übersicht, aber es ist irgendwie, es wirkt platter so. Und wenn die, wenn Torque, wenn seine Spielfigur sich so dreht, dann bewegt sich der Raum auch so ganz merkwürdig mit. Das kann man sehr schwer beschreiben, sieht im 3D-Raum einfach ein bisschen komisch aus. Und das war damals so ein Ding, als ich die ersten Bilder gesehen habe, habe ich es nicht gespielt, weil es einfach furchtbar, es sah furchtbar aus.
Ich habe ich habe es auch erst nachträglich gespielt, mhm. weil jetzt wo du das sagst, mir fällt dir erstmal ein, weil Silent Hill 3 und 4, das war ja wirklich der Zeitraum und man das so direkt vergleicht, also klar, ich habe es, glaube ich, irgendwann 2010 das erste Mal gespielt, einfach nur, weil ich es nachholen wollte, aus Survival-Horror-Interesse. Mhm. Da war ja lange Zeit Apple in diesem Genre und da war es halt einfach nur ein altes Spiel, das ich mir angucke.
Also, aber klar. Ja, es ist so dieser Zeitraum, wo, also ein Jahr später kam zum Beispiel auch Haunting Ground raus, ein Spiel, wo wir demnächst bestimmt mal drüber sprechen.
Ja.
Das ist... Also von der Optik, da waren dann Capcom und Konami waren einfach so weit. Die haben halt einfach wirklich Grafikbretter auf den Tisch gelegt. So.
Also es sieht besser aus als Half-Life 1, aber nicht viel besser.
Ja, also man, da, aber man, das ist eben das Coole an The Suffering. Auch so vom Gameplay. Es sieht aus wie so ein Action-Brawler-Ding, irgendwas. Blah. Man sieht wirklich 5 Minuten und denkt, das sieht beschissen aus. Was reden die Leute da eigentlich? Das kann unmöglich gut sein. Aber das ist das Tolle an The Suffering. Deswegen ja auch Geheimtipp. Es ist richtig gut. Also wenn man sich da einmal reingefuchst hat in die Optik, in die Spielperspektive, in das Gameplay, ist halt ein bisschen Action betont als andere Spiele, dann entfaltet das ein Sog, aus dem man dann auch wirklich nicht rauskommt. Und nachdem ich dann so eine Stunde gespielt habe, konnte ich nicht mal aufhören zu spielen, weil hatte ich die ganze Geschichte, dieses ganze Mysterium so um den Finger wickelt und weil sie auch mit ein paar ganz coolen optischen Tricks arbeiten.
Ja, und das Mysterium, das wickelt dich ja schon relativ früh ein. Mhm. Weil erst ist es so, hier so Gefängnisaufstand, Monster. Und dann triffst du ja das erste Mal diese komischen Charaktere, diesen durchgeknallten Psychiater, der dir da als 16mm-Film erscheint. Diese komischen Gasmenschen, dann diesen Typen, der in diesen... der in der Verkabelung da gefangen scheint. Mhm. Und dann reden die alle auf dich ein und dann verwandelst du dich auf einmal in Monster und oh. Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt.
Ja, genau. Torque kann sich in ein Monster verwandeln. Auch das ist so ein Element, wo du denkst, was hat das denn bitte in einem Horrorspiel zu tun?
Und es hat Moral. Also es ist wirklich, du kannst... ich glaube, es gibt eine gute Art, es zu spielen, eine neutrale und eine böse Art. Mhm. Und je nachdem entwickeln sich halt, kriegst du halt ein anderes Ende. Mhm. Und einige Zwischenszenen entwickeln sich auch anders. Also was mit, wer Torque wirklich ist, das resultiert daraus, wie du ihn spielst.
Genau, also das hat auch Einfluss darauf, ob er tatsächlich schuldig ist, wie hoch seine Schuld ist tatsächlich. Also ich glaube, das lässt sich sogar beeinflussen. Und ich finde halt diese Getriebenheit von Torque, die bringen sie wirklich gut rein. Also erstens, was sehr cool ist, was mir ganz gut an The Suffering gefallen hat, ist so dieses ganze Umfeld. Das ganze Ding spielt natürlich nicht nur im Gefängnis. Das war so auch meine erste Angst, als ich damals gespielt habe. Es fängt halt an in diesem Gefängnis und du irgendwann kommen die Monster und du kommst aus deiner Zelle raus und das ist so, ja, alles ein bisschen bemüht. 50
Ebenen Gefängnis, ja.
Ja, und man läuft da durch ein Gefängnis noch den nächsten und man ist rockt nicht so wirklich. Also man muss da wirklich die erste halbe Stunde muss man da so ein bisschen durchhalten und dann kommt man raus und man ist insgesamt auf so einer großen Gefängnisinsel sozusagen. Also da ist halt dieses Ding und ansonsten gibt's da so ein kleineres ja, so eine kleinere Lebensgemeinschaft mit so einem Dorf und so weiter und drumherum. Und du findest natürlich so Survival-Horror-typisch ganz viele Dokumente mit Hintergrundinformationen und so und erfährst dann, dass halt diese Insel halt auch generell schon eine sehr düstere Vergangenheit hat, weshalb natürlich diese Höhlenkreaturen dort wandeln können, so mit Sektenzeug und bla bla bla. Aber interessant.
Hexenverbrennung, genau. Erschießung, Nazis, also nee, nur ein Nazi-Flugzeug, aber trotzdem.
Also alles, was so aus amerikanischer Sicht und generell so als
was dazu gehört.
Ja, genau, was als besonders böse galt, hat auch so Einzug in dieses Spiel gefunden. Und das wurde dann so in diese Geschichte der Insel. Also die Insel, man kann schon sagen, die ist irgendwie verflucht. Das stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht. Und ganz cool ist, dass diese Insel halt relativ glaubhaft aufgebaut ist. Du kannst viele Orte so ganz ähnlich wie bei Cos Morton schon aus der Ferne sehen. Das ist ziemlich cool. Viele Handlungen laufen dann auch parallel. Also du merkst dann halt auch, dass während du dort versuchst, dich zu orientieren und dich durchzukämpfen, aber auch andere Parteien irgendwie versuchen, von dieser Insel zu kommen. So, also man hat schon so das Gefühl von einer großen zusammenhängenden Handlung. Und ich finde vor allen Dingen, wenn es dann später irgendwie rausgeht, wird halt auch so diese Psychostimmung irgendwie krasser. Sie haben zum Beispiel eine geile Sache drin, das sind diese flashigen Bilder. Mhm. Vielleicht kannst du die Oh, ich brauche Kaffee.
Ach, oh, komm.
Ja, komm.
Ich glaube, das haben sie sogar im zweiten Teil noch ein bisschen mehr gemacht, oder? Also halt so, das, ja, halt so, wie man es halt, also es ist nicht direkt ein Jumpscare, aber halt, wie würde man es beschreiben? So.
Es ist, sind so,
die Visualisierung.
Also es sind Bilder von, genau, es sind Bilder von einem Tatort.
Ja.
Von Talks, also von einem Tatort, wo die Familie gestorben ist, genau. Also es ist eine Badewanne voller Blut zum Beispiel.
Genau. Und das sind halt so Motive, die immer mal wieder eingebaut werden.
Wie so Beweisfotos. Also so sind die auch tatsächlich gestaltet. Ja, genau. Und die kommen immer so reingeflasht. Also man läuft da so durch die Landschaft, die ganze Stimmung ist natürlich voll im Arsch. Und du bist alles düster und dann kommt plötzlich dieses Bild. Und meistens, also nicht immer, aber oft auch in Verbindung mit irgendeiner Figur, die gestorben ist aus der Vergangenheit. Also die Frau zum Beispiel von Talk, die spricht zu ihm. Oder es gibt irgendwie so Polizisten oder Richter, die über ihn urteilen und so. Das sind alles irgendwie so Fragmente, die dann damit auch verbunden werden.
Häftlinge, die ihn irgendwie, die ihn ja schon am Anfang mustern und so wiedergeben,
genau.
Wie sie denken, dass er ist.
Wie,
da gibt es durchaus gespaltene Meinungen.
Genau, also Talk hat natürlich auch einen gewissen Ruf. Wer nicht redet, der wird wahrscheinlich den Ruf noch ein bisschen weiter anstacheln. Talk redet halt nicht viel. Deswegen haben die Leute halt so unterschiedliche Meinungen über ihn. Und das ist auch ganz interessant. Also, dass der Spieler sich auch selbst dazu entscheiden kann, wie der dazu steht. So. Und je nachdem, wie er sich verhält in bestimmten Situationen, ob er bestimmten Leuten hilft oder schlechte Handlungen vollzieht. Also es kommt zum Beispiel drauf an, wenn du kannst Gegner zum Beispiel verschonen und einfach gehen, oder du kannst Gegner dann auch exekutieren oder so, du kannst Häftlingen helfen oder sie im Stich lassen und so weiter, und all diese Sachen spielen halt wirklich auch eine Rolle bei dieser Auswertung. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und das Merkwürdige ist bei The Suffering, das ist ganz komisch bei The Suffering, obwohl das halt alles nicht so toll aussieht, obwohl es eigentlich total profan ist, obwohl es genau das Gegenteil, also obwohl von derselben Ausgangslage zwar ausgeht, aber genau das Gegenteil macht von Silent Hill, nämlich alles genau direkt zeigt und super blutig ist und einfach total in your face ist. Also da gibt's, also subtil kennt The Suffering überhaupt gar nicht. Das ist so ein Wort, das haben die von Anfang an komplett aus dem Vokabular gestrichen. Es funktioniert trotzdem und vielleicht gerade deswegen.
Ja, es ist halt einfach komplett anders von der Stimmung her. Mhm. Und das funktioniert erstaunlicherweise auch.
Ja, es ist halt sehr, sehr, ich will nicht sagen, doch, es ist amerikanisch sehr. Es ist halt wie ein amerikanischer Horrorfilm. Aber wenn der gut gemacht ist, dann
klappt
der auch. Da macht der auch Spaß. So. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass The Suffering mir jetzt übelste Albträume irgendwie verursacht hat. Also über Silent Hill habe ich schon ein bisschen länger nachgedacht.
Ja.
Aber in der Zeit, wo du spielst, ist die Stimmung echt. Das funktioniert gut. Also ist wirklich ziemlich cool.
Ja, jetzt auch ein. Achso, ich wollte gerade zum zweiten Teil.
Achso, genau. Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, also der erste Teil, der ist auch in Deutschland erschienen, allerdings geschnitten. Wer erwachsen ist und den Zugriff drauf hat, der sollte vielleicht zur internationalen Version greifen. Ja. Die haben nämlich auch so ganz, also man kann es auch spielen. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie kommt, dass man das nicht mehr versteht. Aber die haben so Sachen gemacht, dass die zum Beispiel Zwischensequenzen dann einfach Schwarzblenden eingebaut haben.
Ja, das macht alles keinen Sinn. Also es war damals auch eins dieser, die üblichen Säue, die durchs Dorf getrieben werden, gerade mit diesem total, klar, gerade dieser Spritzenmann, der dann über dem Charakter steht und ihm fast die Spritze ins Auge drückt und so. Ja. Das sind natürlich so Bilder, die immer wieder reproduziert werden und es war halt die Sau des Monats. Und genau. Deswegen kam es halt auch nur geschnitten halt auf den Markt.
Genau, also wer kann, sollte sich vielleicht die ungeschnittene Version holen. Es lohnt sich bei The Suffering auf jeden Fall. Aus heutiger Sicht ist das alles auch alter Hut. Also ich glaube, es ist halt Dead Space 2. Vor allen Dingen der zweite Teil hat die Messlatte da ganz schön hochgelegt.
Aber es war schon eine Zeit lang immer in den Listen der brutalsten Spiele ever drin.
Das stimmt, ja, mittlerweile. Also gut, hat sich halt einfach viel getan und ich glaube auch, dass die Dinge sich. Und es gibt übrigens, also ich weiß nicht, ob man das noch irgendwo runterladen kann, aber bei der PC-Version ist das so, dass die im September 2008 von Midway freigegeben worden ist, kostenlos, die PC-Version. Also wer sowieso am PC spielt, also nicht nur an PS2 oder Xbox, dafür ist das erschienen, sondern am PC, der kann vielleicht mal googeln, vielleicht gibt's das irgendwo noch. Also es ist auf jeden Fall offiziell runterladbar, ist jetzt also vom Publisher selber. Die haben sich irgendwie gedacht, keine Ahnung, machen wir eh kein Geld mehr mit. Midway, gibt's die überhaupt noch? Nein, ne? Die sind weg, oder?
Die sind wahrscheinlich schon zweimal irgendwo aufgekauft worden. Keine Ahnung.
Wer weiß. Auf jeden Fall keine Scheu. Es gibt offizielle Download-Links zu The Fast Suffering. Ich würde jetzt nicht vermuten, auf deutschen Seiten, aber wenn ihr das irgendwo seht, dann hat das auf jeden Fall auch Hand und Fuß.
Juh. Bis 2009 gab es Midway. Ich habe das mal schnell parallel recherchiert.
Boah, ey, wir sind so krass. Oh, je mehr Kaffee wir trinken, desto
erstaunlich.
Deswegen. So wie sie funktioniert die Recherche.
Wir sind einfach gut.
Die zweite Teil. Ties That Bind. Also er heißt nicht The Suffering 2. Ties That Bind. Haben wir eigentlich gesagt, dass Surreal Software das gemacht hat und dass die Drakan übrigens gemacht haben?
Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch noch Drakan kennt, aber ich habe mich damals in Drakan verliebt, weil es einfach, ich hatte mir gerade einen neuen PC gekauft mit einer ganz tollen Grafikkarte und
Also
Drakan war halt ein tolles Action-Rollenspiel, das kann man so nennen, ne?
Ja.
Wo man halt die Rin hieß sie, glaube ich, eine Abenteurerin steuern konnte und auf den Drachen fliegen konnte, den Arok. Und das war ganz toll.
Also Drakan ist auch heute noch ziemlich cool, finde ich. Also es gibt ein PC-Spiel und eine PS2-Version. Kleiner Einschub hier. aber die PC-Version habe ich nicht gespielt. Order of the Flame oder so hieß die, ne?
Genau. Die habe ich gespielt und du hast die PS2-Version gespielt.
Genau, irgendwas mit Gates of the Ancient oder sowas.
Genau, das war, glaube ich, eher der inhaltliche Nachfolger, ja.
Ist vom Spielprinzip aber dasselbe, ist das, das war mega cool auf der PS2. Ja. Also hat voll Bock gemacht. Also nicht nur wegen Rin, die haben damals, also es war so eine Zeit, wo man natürlich auch mit der Protagonistin noch sehr viel Werbung gemacht hat. Aber das Spiel war einfach cool, weil du kannst Drachen reiten. Und
ich fand es voll spaßig zu versuchen, das Spiel ein bisschen auszutricksen, weil das ist natürlich so, wenn du halt mit dem Drachen gegen normale Fußgegner antrittst, bist du natürlich total overpowered. Und dann doch zu gucken, dass du doch vielleicht irgendwo in diese Höhlen noch vielleicht irgendwo mit dem Drachen reinkommst und ein paar Gegner zumindest in der Ferne noch mit dem Drachen röstest, bevor du absteigen musst. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war cool. Ich hatte, glaube ich, auch eine ganz gute Geschichte gehabt, ne, wenn ich mich richtig erinnere.
Die leider ziemlich offen ist am Ende des ersten Teils. Wahrscheinlich musst du mir den zweiten mal ausleihen.
Jo. Lohnt sich auf jeden Fall. Als kleiner Einschub für die Leute, die gerne Drachen reiten.
Jetzt aber zu dem anderen zweiten
Teil. Genau, jetzt aber zu den anderen zweiten Teil. The Suffering Ties That Bind. Also nicht The Suffering 2, sondern halt mit diesem Untertitel. Ist oder auch
Drachenland nach Baltimore.
Genau, weil wir es jetzt gerade hatten. Ist auch auch in Deutschland rausgekommen. Ist in Deutschland auch geschnitten.
Ja. Wie sich das gehört. Das war eine andere Zeit.
Es war eine andere. Also aus heutiger Sicht würde man es, wie gesagt, also Dead Space, da sind Köpfe geplatzt. Hier das kommt jetzt nicht mehr so, aber da können wir ja nichts machen. Also es ist, wie gesagt, es hat eine USK-Frage gekriegt. Die USK-Version ist geschnitten. Es gibt eine ungeschnittene Version davon. Ich denke sicherlich auch, wer Zugriff drauf hat, der würde sich das auch lohnen. Ist auch witzigerweise ein Jahr später schon rausgekommen. Hat sich technisch aber schon deutlich verbessert.
Ja, sah sehr viel besser aus.
Ja.
immer noch nicht so cool wie vergleichbare Spiele, aber halt sah schon sehr viel besser aus, ja.
Ist diesmal sogar noch ein bisschen mehr Shooter geworden, fand ich. Also
ist ein bisschen actionlastiger, ja.
Ja, und ich muss sagen, also mal vorweg, hat nicht mehr ganz die Sogwirkung auf mich gehabt wie der erste Teil.
Nee, nicht wirklich. Also es ist halt, man merkt, sie haben es ein bisschen, es ist schon ein bisschen in die neue Story reingequetscht. Hm. Also damit halt die Monster jetzt wieder passen, ist es auf einmal Säulen, die sich so ableiten aus Bandenkriegen und Drogensucht und Polizeigewalt und so. Aber Also man kann, es ist immer noch ein schönes Spiel, auch immer schön, noch schön inszeniert, aber es fehlte ein bisschen das gewisse Etwas.
Also man hatte mit dem ersten Teil ja die Geschichte von Talk so sozusagen abgeschlossen. Und ja. Der zweite geht davon aus, dass Talk tatsächlich auch schuldig ist. Mhm. Und erweitert die Geschichte aber so, dass man versucht, dieses Universum so ein bisschen aufzubauen. Und das ist so ein Ding, also das funktioniert teilweise. Also was das Spiel auf jeden Fall schafft und weswegen es auf jeden Fall immer noch als Tipp gilt, finde ich. Und das hat es vielen anderen Spielen von heute auch voraus. Man spielt das und nach 30 Minuten fühlt man sich so schmutzig.
Das stimmt, ja.
Es ist so eine schmierige, eklige, abgefuckte Atmosphäre. Das ist so widerlich. Und was wir jetzt beim ersten gar nicht erwähnt haben, dieses Sounddesign und die Musik ist halt auch extrem geil. Und ist im zweiten Teil genauso. Also sie arbeiten auch mit so Industrial-Klängen, stärker angepasst auf Kampfmusik, weil man halt in The Suffering sehr viel mehr kämpft als in Silent Hill, aber es ist so ungefähr dieselbe Ausgangslage. Also wirklich sehr, sehr dreckige, schmutzige Sounds, sehr blechern alles, super ekliges Zeug im Hintergrund. Also nicht so kaum erkennbare Melodien, wenn die Melodien, die kratzen da so irgendwie raus aus diesem ganzen Krach irgendwie. Das ist schon echt geil. Und vor allen Dingen an vielen Stellen auch so akzentuiert. Also wenn man zum Beispiel gegen diese Klingenwesen kämpft, das war im ersten Teil auch schon so, dann hört man wirklich fast auch nur diese Klingen, so wie sie über diesen Boden laufen und so ihre Klingen über den Boden schleifen und die Funken so sprühen und das hat alles so was ganz Ekliges. Man spielt das eine halbe Stunde und dann, boah, jetzt muss ich mich duschen.
Das stimmt.
Aber das ist gut für ein Horrorspiel. Also das schafft Tested Bind auch und es geht halt um auch wieder, und weil es jetzt die Hintergrundgeschichte ist, vor allem sind diese Inselskeller wieder so um Experimente und um Nazis und so üble Scheiße, die einfach in eine eklige Welt.
Ja, da gibt's halt diese komische Spezialeinheit, ich weiß gar nicht, wie die auf Englisch heißt, die halt den Talk dann in Gewahrsam nimmt und halt auch irgendwie wohl versucht, diese Vorkommnisse, diese halb übernatürlichen Vorkommnisse zu katalogisieren. Mhm. Und irgendwie unter Kontrolle zu kriegen.
Und das nimmt es so ein bisschen dann halt auch weg, ne? Also diese große Stimmung. Also vorher war das so, du bist alleingestellt gegen diese übernatürliche Geschichte. Weißt ja teilweise nicht mal, ob ihr dir das einbildest. Also das war immer so ein bisschen offen, ist es Talks Einbildung? Sieht er das jetzt wirklich? Ist es wirklich da? Der zweite Teil geht davon aus, das ist geschehen, das ist so, existiert, die Monster sind reell, es ist alles nicht nur in deinem Kopf. Und jetzt kommt so ein bisschen das Akte X Special Force Team. Und
das ist immer ein Garant, um Mystery-Stimmung zu killen.
Dann ist es so,
bring das Militär an Bord.
Genau, ja. Und das ist ganz nett, das ist eine interessante Fortführung, aber es macht halt auch einen Teil von diesem mysteriösen Drumherum ein bisschen kaputt. Also ich fand es nämlich halt auch sehr reizvoll im ersten Teil, dass von der Insel, wie heißen die eigentlich? Irgendwas mit Black.
Carnate Island.
Ach, Carnate Island, genau. Ja. Das war halt irgendwie sehr nett, dass man hinter dieses Geheimnis gekommen ist. Und hier ist es so ein bisschen schade, dass es so, dass man so eine Ausgangslage gefunden hat, die das Ganze so ein bisschen rationaler betrachtet. So, weil rational passt nicht so gut zu The Suffering. Das ist so das Problem. Das hätte ein bisschen ruhig noch abgefahrener sein können. Noch mehr Albtraumsequenzen, noch mehr drumherum.
Ja, ich glaube, sie konnten sich auch nicht wirklich entscheiden, weil gerade der erste Teil spielt ja auch, ich glaube, da sagt sogar in irgendeinem Journal-Eintrag, sagt, glaube ich, auch irgendein Mithäftling, ja, man hört immer, dass der sich in Monster verwandelt, aber ich habe das nie gesehen. Der wird nur absolut zum Berserker. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sich verwandelt, der Torg. Das ist Blödsinn, das ist irgendeine Legende. Und im zweiten Teil schwankt es halt immer so ein bisschen zwischen psychologischer Horror und richtig übernatürlich.
Genau, aber er ist halt das Monster. Das ist halt das Ding. Also ja. Im ersten Teil ist es ein Sinnbild, dass er zum Monster wird, dass er so agiert wie eine Kreatur.
Ja.
Im zweiten Teil ist klar, er wird für sich physisch zur Kreatur. Und das ist so der Standpunkt, den Ticep Bynes so vertritt. Und das macht es ein bisschen kaputt. Was nicht bedeutet, dass die psychologischen Aspekte nicht funktionieren. Also auch hier das Gegnerdesign ist ganz interessant, weil sie haben zwar ein paar Kreaturen aus dem ersten so mitgenommen mit den Exekutionsarten, aber diesmal alles so ein bisschen auf so eine Großstadt angepasst. Also es spielt jetzt insgesamt in so einem Setting auf dem Festland in so einer Großstadt. Man hat dann so alles, alle Verbrechen dieser Großstadt im Prinzip versucht zu visualisieren. Also ich denke an Drogensucht zum Beispiel oder generell Ausübung von Gewalt durch Schusswaffen natürlich auch wieder und solche Sachen. Aber auch, glaube ich, Polizeigewalt wurde irgendwie visualisiert. Das hatte man auch in dem Gegnerdesign so mit drin. Und das war schon ganz interessant. Also ich fand es bei dem ersten The Suffering konkreter, weil man einfach diese direkte Verbindung zum Gefängnis hat. Und beim zweiten ist das, alles so ein bisschen verwaschen, aber funktioniert auch irgendwie.
Aber dafür noch, finde ich, ein bisschen stilsicherer noch inszeniert.
Ja, das stimmt.
Also so wie die Monster dann das erste Mal auftauchen oder halt auch später, ich sag mal, wie sie spawnen, das ist halt schon ein bisschen spektakulärer als im ersten Teil noch.
Ja, du hast auch so eine Stimme wieder im Kopf, so eine böse Stimme und was die da sagt, ist schon echt eklig. Also, boah, also es hängt auch, also das erzeugt auch diese schmutzige Stimmung, aber da werden, also der macht halt auch vor sexuellem Vergleichen keinen Halt. Und das ist, also man muss da wirklich manchmal einfach stehen bleiben und sagen, was hat der da jetzt gerade gesagt? Das ist ja abartig. Ja. Aber es funktioniert bei The Suffering. Also es ist das ganze Umfeld. Es ist das ganze Umfeld. Es ist halt auch nicht einfach so Selbstzweck, sondern es fügt sich halt in dieses gesamte Universum ein. Aber es ist eine wirklich eklige, fiese Welt, die nicht unbedingt wenn einen nicht unbedingt das Visuelle abschreckt, dann auf jeden Fall diese ganzen Andeutungen und Sachen zwischen den Zeilen, das ist schon echt widerlich. Und funktioniert aber gut. Also ich finde es halt trotzdem also noch einen ganz guten Nachfolger, aber der erste hat mir auf jeden Fall ein bisschen mehr
Spaß gemacht. Ja, das Moralsystem gibt's wieder. Mhm. Also man kann auch seinen Spielstand laden, wenn man jetzt...
Ach echt? Das hätte ich mal machen sollen.
Oh, Mist. Also glaube ich zumindest, Moment, das muss ich jetzt noch mal kurz...
Das müssen wir noch mal klar recherchieren.
Wir gehen jetzt mal davon aus. Und auf jeden Fall, es ändert halt auch wieder einige Schlüsselszenen und den Endkampf, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Definiert halt wieder, wer... Also gut, es ist ein bisschen festgelegt, aber sagen wir, was aus Torque im Endeffekt wird.
Ja, diesmal auch mehr Kontakt mit anderen Straftätern. Also im ersten Teil hattest du den natürlich dadurch, dass du im selben Gefängnis weggesperrt worden bist. Und bei dem zweiten triffst du dann so, ich will nicht sagen Geister, doch, es sind Geister im Prinzip, ne?
Ja,
von anderen Psychopathen auf jeden Fall.
Also ich würde Inkarnation, sagen wir mal einfach Inkarnation.
Genau.
Also Geister, whatever.
Also man wird auf jeden Fall immer gegenübergestellt mit anderen weniger erfreulichen Volk. Ja. Und das ist ganz interessant. Aber Torque hat halt hier mehr Charakter, der sagt auch mal was. Dass der irgendwie auch Sachen erzählt. Bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher. Vielleicht irre ich mich da, aber ich weiß, dass der zweite Teil insgesamt auf jeden Fall viel gesprächiger war als der erste auch. Ich würde meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer legen, dass Talk auch wirklich mal was gesagt hat.
Ich weiß es jetzt von da auch nicht.
Ich würde fast glauben, der hat auch da die Fresse gehalten. Aber die insgesamt wird einfach mehr gesprochen, mehr Zwischensequenzen. Mehr Sequenzen auch, wo du nichts tun kannst, wo einfach irgendwie Handlung erklärt wird und so und insgesamt einfach ein bisschen stärker heftiger
funktioniert. Genau, die Sufferings, die gibt's auf Xbox, PlayStation 2 und auch auf Windows. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein 16:9 Patch gibt.
Das ist echt eine gute Frage, ja.
Aber wenn man es halt nicht mit faustdicken Pixeln spielen will, kann man es, glaube ich, immer noch auf Windows spielen.
Mhm, glaube ich auch. Jo. Ja. Also ich habe es auf PS2 gespielt, lief auch gut, super gutes Spiel.
Ich habe es damals auf PC gespielt. Ja. Mhm. War meine PC-Phase.
PC-Phase? Gab's das nächste, Political Correct. Gab es das nächste Spiel eigentlich auch für den PC?
Überleitungsmeister. Ja, auch Obscure gab es für den PC. Für PlayStation 2, für PC, Xbox und PSP.
Ja, so, stimmt sogar. Ja gut, aber nur den zweiten Teil, ne? Den gab es für PSP.
Ich glaube ja.
Die Aftermath oder so hieß der da.
Ja.
Ja, Obscure.
Ganz anderes Setting.
Ganz andere Setting.
Richtung, ja.
Witzig ist, Obscure ist voller Klischees, voller Stereotypen, voller dämlicher Situation und das ist gut.
Ja.
Denn Obscure 1 und 2 sind also bis heute mit einer Ausnahme, über die wir gleich zu sprechen kommen, das ist die einzige Horrorspielreihe, die sich tatsächlich dem postmodernen Teenie-Horrorfilm gewidmet hat. Das sind
Ist das ein Fachbegriff?
Das ist tatsächlich ein Fachbegriff, den Filmwissenschaftler benutzen für Filme, die nach Scream rausgekommen sind. Vielleicht erinnert euch, Scream kam raus 1996, der erste Film von Wes Craven, und der hat das ganze Genre so total wiederbelebt irgendwie, das ganze Slasher-Genre. So, und hat diese Klischees da eingebaut mit Teenies und dass es so um die erste Liebe geht und das Ganze wird dann so.
Nicht der Nightmare on Elm Street?
Ja, genau.
Nur weil du gerade gesagt hast, der erste Film von Wes Craven.
Nee, der erste Film kommt von Wes Craven.
Ach so, alles
ja,
klar.
Der hat ihn für ein sehr kleines Budget gemacht irgendwie. Ich glaube, der Film hat 1 Million oder so gekostet, was ja nicht besonders viel ist für einen amerikanischen Film. Und hatte da auch Jungschauspieler drin, die Neve Campbell zum Beispiel, die ist da zum ersten Mal aufgetaucht. Sie war halt die Scream Queen. Und Scream 1 hat damals ordentlich eingeschlagen. Da gab es dann also nicht nur 4 Teile, sondern auch etliche Filme, die auch in so eine ähnliche Kerbe geschlagen haben. Hatte diese ganze, die ganzen Slasher-Filme sozusagen wiederbelebt, so das ganze Genre. Und nur das Besondere daran ist, dass durch Scream diese Filme meistens auch so eine selbstironische Ader haben, weil sie halt selbst wissen, dass sie diese Art von Film sind. So bei Scream ist es halt ganz, ganz stark, weil da tauchen dann so Figuren wie Randy zum Beispiel auf. Das ist halt so ein Videotheken-Mitarbeiter, der etliche Horrorfilme gesehen hat und diese ganzen Regeln so runterbrechen kann. So, also der weiß halt ganz genau, der Killer tötet immer den und den und diese und jene Figur. Und das ist halt der besondere Witz, dass Scream hat immer sich selbst sozusagen reflektiert. So, und dann auch immer diese Vergleiche setzt. Deswegen sagt man da ganz gerne, dass es schon eine neue Ära ist, die da eingeleitet worden ist. Also im Gegensatz zu Halloween zum Beispiel, der Film aus den 70ern, der würde ich ja davon überzeugen, dass das alles irgendwie da ist und so. Und mittlerweile bei Scream ist das Publikum einfach weitergewachsen, hat eine gewisse Medienkompetenz. Und
ja, genau, dass die älteren Filme gehen auch davon aus, dass der Zuschauer oder auch die Charaktere diese Situation nicht kennen, dass das was total Neues für sie ist.
Genau.
Dass es total außerhalb ihrer Vorstellungskraft ist, dass irgendein maskierter Mörder hinter ihnen her ist. Mhm. Was natürlich irgendwann nach 2, 3 Generationen, die mit diesem Film aufgewachsen ist, auch nicht mehr funktionieren kann.
Genau. Und diese Figur von Randy, finde ich, ist halt deshalb auch ein sehr prägendes Beispiel, weil es dann eben dieses Publikum weiß eben genau, was da passieren kann. Das ist halt der Mörder mit dem Messer. Und dieser Twist liegt darin, dass es so selbstreferenziell ist. Und bei der 4. Teil, der kam ja ein paar Jahre später. Da gab es dann schon Internet und Internetstreams und so. Und da gab es den Randy nicht mehr. Der ist irgendwann im Verlauf der 3 Filme gestorben. Mhm. Aber eine neue Figur, die dann diese neuen Regeln erklärt. Was hat sich in diesen 10 Jahren getan? So, wie reagiert das Publikum heute auf Horrorfilme? Und das ist eigentlich eine coole Sache an den Scream-Filmen, dass die so ein bisschen dieses Horror-Genre auf diese Weise so ein bisschen reflektieren. Aber trotzdem als ich will jetzt nicht unbedingt als Spannungsfilme, ist halt eigentlich eher schon fast Komödien, aber die funktionieren trotzdem, sind trotzdem relativ spannend und machen Spaß deswegen.
Ja, es ist so ein bisschen Meta-Retro-Horror, mhm. Weil gerade Obscure erinnert ja auch sehr stark an den Film The Faculty.
Genau.
Ich glaube, der war sogar mehr oder weniger offiziell eins der Vorbilder. Und da hast du ja auch Motive, die ja eigentlich total alt sind.
Ja.
Also so diese außerirdische Bedrohung, sag ich mal, oder man weiß nicht, man denkt so, es ist so eine Monster- oder außerirdische Atomic-Age-Bedrohung. Mhm. Das ist ja eher so ein 50er-Jahre-Ding. Und das dann wieder selbstbewusst in die 90er, 2000er transportiert, und das ist ja, das wird schon eine sehr selbstbewusste Geschichte.
Genau. Und also Faculty war eins von diesen vielen, vielen, vielen Slasher-Filmen, die rausgekommen sind. Man hat das Gefühl, die Slasher-Welle hat nie aufgehört. Also es gibt mittlerweile auch ganz viele andere, die das auch ganz unterschiedlich interpretieren. Also es gibt so Filme wie High Tension zum Beispiel, ist ein französischer Slasher-Film, der ist ultra ernst. Und man, also man lacht nicht einmal in diesem Film. Der ist mega, mega mies und richtig, richtig krass. Und dann gibt's aber auch so die Gegenseite, wie Scream 3 zum Beispiel oder so, oder ein paar andere.
Final Destination, würde ich genau auch sagen. Das ist ja halt ein Witz für sich.
Also an sich so mit Augenzwinkern so. Also ja, schon darauf ausgelegt, dass du natürlich in dem Moment, wo du schaust, eine Spannung empfindest. Also Final Destination ist ja in dem Moment, wo man es guckt, auch wirklich sehr spannend und macht Spaß. Und wenn man den zum ersten Mal sieht, wird man auch immer wieder überrascht. Und wenn man den mit Freunden sieht, sind diese Momente auf jeden Fall sicher. Ja. Aber dann ist der Film aus und man denkt ein bisschen nach und merkt, die können das gar nicht so ernst gemeint haben. Der ist halt immer so ein Augenzwinker mit drin. Und das beschreibt man mit diesem postmodernen Teenie-Horrorfilm. Das ist so, es funktioniert, es ist professionell gemacht, es ist funktioniert für den Moment, aber in dem Moment, wo du anfängst, darüber nachzudenken, merkst du auch, dass sie es nicht so hundertprozentig ernst meinen. Also sie haben eher im Sinn, dich zu unterhalten mit den Begebenheiten, die dann da sind, aber sie verschaffen dir jetzt nicht diese ultra krassen Superalbträume wie die alten Texas Chainsaw Massacre-Filme oder sowas.
Wieder was gelernt.
Genau. Dieses ganz interessant ist, du hast gerade The Faculty gesagt. The Faculty ist ein Film von Robert Rodriguez übrigens. Der hat später dann, kennt ihr, ne? Von Last of Dawn und solche Sachen gemacht. Ja. Und wie heißt denn das? Sin City und also der Rodriguez eben, coole Sau. Und der hat The Faculty gemacht. Und es lohnt sich, diesen Film heute auch unbedingt mal anzugucken, wer den noch nicht kennt. Das ist sehr witzig, weil das sind sehr, sehr viele Darsteller, die später sehr bekannt geworden sind. Zum Beispiel der Josh Hartnett hat da eine Rolle. Elijah Wood spielt damit.
Oder auch Leute, die so ein bisschen, ich sag mal, Meta bekannt waren.
Ja.
Und deren Rolle irgendwie auch an, sagen wir so, man denkt sich so richtig, ja, der steht da jetzt und guckt stoisch, hat er das schon in anderen Filmen gemacht. Ja. Und das ist so ein bisschen auch so eine Meta-Ebene.
Ja, ich meine, Robert Patrick spielt da zum Beispiel auch mit.
Genau.
Bevorher die Rolle von Mulder Mascali. Mascali.
Hast du die ganz sicher auf deinem Nintendo gespielt?
Dings Akte X übernommen hat. Ja. Famke Janssen spielt da auch mit, Mensch. Also ich habe jetzt gerade mal so eine Besetzungsliste aufgerissen. Die Elijah Wood wusste ich auswendig, aber das ist, ja, da sind viele bekannte Darsteller, spielen da auch mit. Sehr witzig, auch diese eine sehr bekannte Darstellerin, die Spanierin, spielt da auch mit als Nebenrolle. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Die hat auch Volva und so gemacht. Penelope Cruz, kann das sein?
Richtig, Sam?
Ach, Sam, nee, Selma Hayek ist das, ne?
Ja.
Stimmt.
Ja, ja.
Ah, ich verwechsel die immer.
Auf jeden Fall, der Robert Patrick, der hat auch so eine Szene, wo der einfach nur so steht und so guckt wie der T-1000. Einfach nur der, ich meine, es passt in seine Rolle, dass er da steht und guckt, aber man denkt sich so richtig, ja, ich habe den Terminator gesehen.
Ja, genau so sieht das aus. Und der Film ist witzig. Sehr, wenn man den auch nicht kennt, an einigen Stellen ganz nett und überraschend, kann man gucken. Und
Netflix einschalten, da ist er sicher irgendwo.
Ja, ist von 98. Ja. Und dementsprechend halt auch teilweise relativ, was, Marco Beltrami hat die Musik gemacht? Alter, das sind schon recht bekannte Namen, ne? Fällt mir gerade hier auf. Uiuiuiuiui. Ja, da könnt ihr mal sehen.
Also gucken, lass es mal zu Obscure kommen.
Genau, ist aber jetzt quasi die inoffizielle Vorlage für Obscure.
So ein bisschen.
Also, ja. Ich dachte, das wäre eine Überleitung.
Nein, also Obscure, wie wir jetzt schon angedeutet haben, muss es wahrscheinlich an einer Highschool spielen.
Mhm.
Also es ist halt es sind Teenies, die an einer Highschool leben. Also die wohnen da auch in irgendwelchen Dorms oder so, oder wie war das? Gibt es das da schon auf der Highschool oder gibt es das jetzt in der Uni? Egal, auf jeden Fall sind wir mit Teenies an der Highschool und die machen da so ihre Teenie-Sachen, lernen und Party und wie auch immer. Und dann
Ja, entdecken was? sich natürlich auch, ne? Ist ja, ja. jetzt gerade so die Phase, wo sie nicht nur ihren eigenen Körper entdecken, sondern halt aber auch halt Interesse fürs andere Geschlecht entwickeln oder halt auch so ihre Selbstfindungsphase im Leben irgendwie haben.
Genau.
Also es ist schon, das ist ja auch das, ganz kurz noch,
ja.
so das Interessante an diesen Teenie-Horrorfilmen. Also man kann natürlich immer sagen, ja, das ist immer der Typ, der Slasher, bla blub, bla blub, aber die wirklich gut gemachten Teenie-Horrorfilme, die reflektieren eigentlich auch immer das Leben der Protagonisten. Und das sind halt in dem Fall diese Teenies. Und das ist bei The Faculty eigentlich auch ganz cool, das erinnere ich mich jetzt gerade, dass manche Figuren einfach auch immer so in so einem Lebenszwist stehen. So, das sind immer ganz einfache Stereotypen. Der eine hat Probleme mit seinen Eltern und ist deshalb so ein bisschen rebellisch. Die andere ist so eine ganz brave und ist deshalb vielleicht nicht ganz so rebellisch. Und dann treffen die aufeinander. Und das sind so ganz einfache Prinzipien, aber sie reflektieren eigentlich immer so dieses Extrem und diese Gefühle, die man halt hat, wenn man so im Teenie-Alter ist. Und ich finde, es passt ganz gut, dass diese Genres mit diesen Stereotypen, mit diesen sehr einfachen Sachen arbeiten, weil man als Jugendlicher vielleicht auch in diesen Extremen denkt. So, also es fällt mir schwer, mich da nochmal zurückzudenken, aber für mich war die Welt damals ziemlich fatal.
Ja, also, ich sag mal, es ist ja auch in der Lebensphase, in der man auch seine Persönlichkeit noch entwickelt und in der man halt noch, man sagt so ganz doof, in dem man noch sein eigener Mensch wird, und das macht man halt auch, indem man Stereotype ausprobiert.
Ja.
Man probiert mal die Rolle des Nerds aus oder die Rolle des Bullies oder die Rolle so und so, und deswegen sagen ja Leute dann, wenn sie dann halt wirklich Ende 20, Mitte 30 sind und so, ich war ein ganz anderer Mensch früher.
Ja.
Und ja, das ist halt einfach, wenn man Rollen ausprobiert hat und im Endeffekt, was man dann geworden ist, eigentlich eine eher feinere Mischung ist aus den Vorbildern, die man halt durchprobiert hat. Ja,
man wird natürlich mit dem Alter, also es klingt natürlich jetzt wieder nach so einem Spruch, aber man wird natürlich ein bisschen gelassener gegenüber Dingen, die früher einfach unglaublich wichtig waren.
Ja.
Und in diesem Umfeld, in der, also sicherlich auch in der Schule, deswegen, da spielt Profilierung ja auch immer noch eine sehr große Rolle. Also du willst ja auch sehr gut dastehen, also nicht nur gegenüber deinem Crush vielleicht, nicht nur gegenüber dem Mädchen, das du, oder dem Jungen, den du besonders magst, sondern auch gegenüber deinen Freunden in der Klasse gut dastehen, gute Leistungen.
Und das ist wirklich das Zentrum der Welt.
Ja,
das Leben ist zu Ende, wenn das nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast.
Ist halt total das Drama. Und bestimmte Sachen siehst du dann vielleicht auch extremer. Also es gibt Ausnahmen, bestätigen natürlich die Regel. Es gibt natürlich ganz viele Jugendliche, die vielleicht schon viel weiter sind oder sehr viel
differenzierter. Was, das neue Call of Duty hat nur 81%?
Ja, also das soll jetzt nicht heißen, dass jeder Jugendliche einfach total blind ist vor Hormonen, so, das ist auch Quatsch, aber
nee, das soll ja
wir
auch
sprechen hier von der Tendenz. Also,
ne? Das soll ja auch nichts Abwertendes sein, das
ist
halt nur mal, ich vermisse das auch manchmal, dass irgendwas so grandios mein Leben dominieren kann. Das ist halt auch durchaus, halt so echte Gefühle, wie man das so sagt.
Ja.
Und das ist halt ein ganz normaler Entwicklungsschritt eines Menschen. Da ist keiner doof für oder so. Das ist halt, da muss man durch.
Es war schon eine geile Zeit. Also ich kann mich halt dran erinnern, dass ich zum Beispiel, ich habe früher einen Tanzkurs gemacht. Und also wirklich so die ersten 2, 3 Tanzkurse, so bis, keine Ahnung, da spielt man ja, tanzt man ja bis Gold und so und Goldstar und bla blub. Ich habe so die ersten 3, 4 Kurse gemacht und das war unheimlich wichtig für mich, weil ich wollte halt nicht dastehen wie ein Idiot und habe mir dann halt schon in der Schule Gedanken darüber gemacht, was abends in dieser Tanzschule passiert und habe halt natürlich auch überlegt, wie trete ich da auf, was ziehe ich an und so. Und heute siehst du das natürlich alles deutlich gelassener, nicht nur, weil du es halt irgendwie schon erlebt hast, sondern auch, weil es vielleicht nicht so den mega Stellenwert hast. Da gehst du halt irgendwie zu diesem Tanzkurs, ich würde heute irgendwie zu diesem Tanzkurs gehen. Aber früher war das unheimlich wichtig für mich. Ich war auch mega aufgeregt, wenn ich jedes Mal dahin gefahren bin. 20 Minuten Fahrt zur Haltestelle. Und dann musste ich mich auf dem Weg irgendwie ablenken und ich konnte vorher überhaupt gar nichts essen, weil ich einfach so nervös war und so weiter und so fort. Und so als kleines klassisches Beispiel, womit vielleicht jeder ein bisschen was anfangen kann, war der Ball, der Abschlussball oder der Abiball oder was auch immer, ist ja dann auch so eine entsprechend große Rolle. Und diese Motive tauchen in solchen Filmen dann auch immer wieder auf, ne? Deswegen immer der Abschlussball, dies und das, die Prom Night in Amerika sozusagen.
Ja.
spielt auch im zweiten Teil von Obscure dann auch tatsächlich eine größere Rolle, die so Partys und so weiter. Und dieses Auftreten, dieses öffentliche Auftreten, den Eindruck, den du bei anderen Leuten hinterlässt, bei solchen Gelegenheiten, der ist dir halt als Jugendlicher mega, mega wichtig. Das kennst du als Erwachsener natürlich von Bewerbungsgesprächen und so weiter, willst du, oder irgendwelchen anderen Terminen, willst du natürlich auch einen guten Eindruck hinterlassen. Aber es ist nicht dasselbe wie bei einem Teen, so. Das fühlt sich ganz anders an.
Ja. Das ist halt einfach jetzt das Ding.
Das Ding. Ja, und ist unglaublich. Da könnte man bestimmt einen ganzen Podcast mit füllen. Okay, jetzt kommen wir aber wirklich zurück zu der Obscure. Hätte
das nicht noch irgendwas anderes sein, über das wir reden können?
Aber dieses Vorgespräch ist vielleicht auch wichtig, weil diese Protagonisten, die man in Obscure spielt, die sind genauso, wie wir es gerade beschrieben haben. Das sind Stereotypen. Und die haben auch so Namen wie Stan.
Und er wurde groß und wurde der Protagonist der Stanley Parable.
Ja, Obscure. Steig mal ein.
Wie schon gesagt, spielt er in der Highschool, der Leafmore Highschool, was natürlich auch ein total Klischee-Name ist, wenn man das Spiel weiterspielt, aber egal. Mhm. Und dort sind halt diese ganzen Jugendlichen und hier und da, und auf einmal kommen so Gerüchte und dann verschwinden auch ein paar von denen und die schließen die sich sozusagen auf dem Schulgelände ein, um halt Nachforschung anzustellen.
Genau. Ja. Auch da so wieder die Situation, dass das Schulgelände vom Hausmeister und blablub abgeschlossen wird. Man schließt sich ein, man tut irgendwas Verbotenes, um einer Sache auf den Grund zu gehen. Auch das haben wir schon in 300 Teenie-Horrorfilmen gesehen in dieser Form.
Aber es ist halt auch was, wo man sich, wo man halt schnell Bezug zu findet. Mhm. Weil es gab, also selbst wer es nie gemacht hat, der hat sicherlich schon den Gedanken gehabt, ja, wäre das nicht cool, komm, wir verstecken uns jetzt hier. Mhm. Und irgendwann sind die Leute alle weg, der Hausmeister ist in seiner Wohnung und dann haben wir die ganze Schule für uns.
Genau, so, und dieses Gefühl hast du am Anfang auch, du läufst halt wirklich durch diese Schule durch, die ist super gut gestaltet.
Sehr atmosphärisch, sehr schön ausgeleuchtet auch.
Ja, das ganze Ding hat einen wahnsinnigen Soundtrack von, jetzt fällt mir der Name gerade nicht, Oliver Derivier. Der hat die Musik später zu der Alone in the Dark Neuauflage gemacht und der hat auch Musik zu Of Orcs and Men und Remember Me übrigens gemacht. Mhm. Später, also wirklich ein extrem guter, begabter Komponist. Und ich glaube, seine erste Arbeit oder eine seiner ersten Arbeiten war Obscure. Und durch diese Hallen zu laufen, wow, ist bei dir jetzt gerade der Lüfter angegangen?
Ja, ich gehe mal ein bisschen auf Abstand.
Ist besser? Ja, ist besser. Ich habe gerade gedacht, der Flughafen startet.
Wow.
Also du hast wirklich diese Vorhallen, wo die Schüler sicher, also wenn du direkt in die Schule reingehst und du hast halt so diese ganzen, die Klassenräume und so weiter. Und dieser Soundtrack hat einen Kinderchor. Mhm. Und diese Kombination.
Übrigens auch echtes.
Ja, ein echter Kinderchor. Also jetzt nicht irgendwie.
National de Paris.
Ja, also nicht irgendwie sowas Digitales, genau.
Ja.
Klingt super geil. Funktioniert aber in diesem Zusammenhang auch total gut, weil dieser Kinderchor natürlich so eine Komponente der Unschuld da irgendwie so mit reinmogelt, ne, in dieses ganze Ding. So, du läufst so durch die Schule, das ist eigentlich so, kannst dir halt schon wirklich bildlich vorstellen, wie der normale Schulalltag da so laufen würde, wie die Schüler alle lernen, so ihrem jugendlichen Leichtsinn nachgehen. Und dann halt läufst du nachts da durch, hast diese Bilder so im Kopf, diese Schulatmosphäre und dann kommt so dieser Kinderchor, der durchaus nicht nur eine gewisse Ernsthaftigkeit, also schon eine gewisse Gruselstimmung so reinbringt, sondern aber auch eine Komponente und Ebene der Unschuld sozusagen, weil es halt Kinder sind, die da singen und das ist super.
Mhm. Ich bin jetzt gerade voll fasziniert, dass das der Mensch ist, der den Remember Me Soundtrack gemacht hat. Weil wenn eins wirklich über allen Zweifel erhaben ist, bei Remember Me ist es der Soundtrack.
Ja, das ist ein super geiler Komponist. Der macht nicht so mega viel, aber wenn er was macht, ist es wirklich gut. Und der hat für Obscure auch ein sehr geiles Thema geschrieben. Wo er sich auch also eins seiner Vorbilder ist natürlich auch Akira Yamaoka gewesen und da hat dann auch diesen Kinderchor gemischt mit Rockmusik. Und das ist voll geil. Also wer ein bisschen sich für Musik, Spielmusik interessiert, unbedingt mal nach Oliver Derivier, hoffe ich habe ihn richtig ausgesprochen, mal Ausschau halten. Super geiler Komponist. Ich habe ihn, also bei Alone in the Dark, der hat auch so einen warmwitzigen Soundtrack, so der sehr, auch mit sehr viel Chor arbeitet. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, das ist für ein Computerspiel total krasse Komposition auch irgendwie. Und das ist dieser Mann. Und ja, und das ist ganz geil, wie das von der Atmosphäre so eingefangen wird. Du läufst durch diese verlassene Schule, du hast diese ganzen verlassenen Schulräume so, und dann kommen die ersten Kreaturen und die sind alle so ein bisschen verpflanzt.
Wenn man das blumig ausdrückt.
Ja, wo wir hier gerade auch die Heuschnupfenphase haben, da schwirren allen die Pollen ja nur so um die...
Ich möchte dich zu weiteren Wortspielen ansporen.
Ja. Bitte führ doch aus. Um was es da geht. Leave genau. More macht da natürlich viel mehr Sinn.
Ja. Und hat auch gar nichts mit Gras zu tun oder so.
Nein. Nein.
Genau. Ich möchte halt, glaube ich, gar nicht so viel von der Story spoilern, weil es ist halt Teenie-Dings-Zeug und ich würde, glaube ich, eher lieber zu den Besonderheiten des Spielsystems ein bisschen übergehen.
Okay, dann nur eine Sache. Ja. Also ohne zu verraten, wer jetzt dafür verantwortlich ist, wer das alles gemacht hat, wie das zustande kommt, die Kreaturen, die du da triffst, also im Gegensatz zu den Teenie-Filmen, die wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, ist es jetzt nicht ein Typ, der dich verfolgt. Das werden wir jetzt sehen dieses Jahr mit Until Dawn. Das ist meines Wissens nämlich das zweite Horrorspiel, das sich in einem Teenie-Setting, also wirklich bewusst in einem Teenie-Setting bedient. Da geht's auch wirklich um einen Killer, um einen Typen, der dich verfolgt. Das ganze Spielprinzip ist auch ein bisschen stärker so nach Heavy Rain-Prinzip aufgebaut, so ein bisschen mehr interaktiver Film so. Mhm. Da hast du dann halt wirklich diesen einen Killer, der dich verfolgt und dich vernichten möchte, vernichten, töten, quälen, was auch immer. Und bei Obscure sind es tatsächlich mehrere Kreaturen. Also da gibt es, das ist so, das ist schon sehr an dieses alte Horrorprinzip von damals so angepasst, dass du da halt verschiedene Gegnertypen hast und so weiter. Und die wird eigentlich schon relativ schnell klar, dass es irgendwie so Pflanzendinger sind, weil wenn du sie abschießt, dann lösen sie sich auch in so einen Sporen. Wir war irgendwie auf und so, das ist alles, und auch so die Art und Weise, wie sie so verwachsen sind, das hat so was Pflanzenartiges und das ist durchaus eine ganz witzige Geschichte, vielleicht nicht die beste, die ich in einem Horrorspiel hier gesehen habe, so, aber sie funktioniert in dem Kontext und gewährleistet halt eben auch, dass es mit verschiedenen Kreaturen zu tun hat, die übrigens auch alle sehr cool sind. Generell ist die ganze Grafik geil, also ich fand, als damals rauskam, war ich extrem begeistert von der ganzen Optik und der Aufmachung.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist halt so ernst, wie ein Spiel mit bösen Pflanzen sein kann.
Ja.
Sagen wir es mal einfach so.
Aber wirklich extrem, also mit einer Inbrunst und Überzeugung, aber dargelegt und gemacht irgendwie, dass du dich da gerne einlohnen lässt. So. Und
auf jeden Fall.
Funktioniert total gut. Wirklich extrem schön
designt. Deswegen meine ich auch so ein bisschen dieses 50-Setting, weil die meinten ihre mutierten Spinnen und so, die meinten das ja auch ernst.
Ja. Wird behaupten, bei Obscure funktioniert aber schon ein bisschen besser. Ja, aber es mag vielleicht daran liegen, dass es halt jetzt nur 10 Jahre alt ist und nicht 60 Jahre oder so. Ja.
Genau. Was ich wirklich sehr selten beim echten Survival-Horror, sag ich mal, sehe, ist halt, dass es wirklich ein Koop-Spiel ist. Mhm. Also es gibt so ein Sidekick-System und man kann es wirklich zu zweit im Koop spielen.
Und das ist ziemlich einzigartig und genial.
Ja, ja.
Es gibt kein Horrorspiel, was es sonst macht, außer Obscure 2. Es gibt keins. Also es ist das einzige Survival-Horror-Spiel der klassischen Art mit dynamischen Kameraperspektiven, mit Bildwechseln, mit so wie man es kennt, aus der Resident Evil-Perspektive, mit klassischen Rätseln, mit dem üblichen Munitionskappheit und blablub, was im Koop spielbar ist. Und das Geilste daran ist...
Fällt auch jetzt keins ein, ja.
Genau, und das Geilste ist, es funktioniert richtig gut.
Ja.
Genial. Also das ist halt nicht, also heute bei Dead Space 3 gab es ja auch noch mal so ein Koop-Ding mit Horror. Aber das zählt nicht, weil das ist geteilter Bildschirm, Netzwerk. Ach nee, stimmt gar nicht. Ja, nur Netzwerk, ne? Ich glaube, geteilter Bildschirm noch nicht mal.
Es ist halt auch ein... Ja. Es ist halt eben wirklich klassisch Survival-Horror. Es ist kein Action-Horror.
Genau.
Das ist ja dadurch, wenn man das mal so ein bisschen Meta aufbereitet, es ist ja die Survival-Horror-Spiele arbeiten ja viel auf der Basis der Unterlegenheit, auch der Hoffnungslosigkeit, der Einsamkeit, des Gefühls des Überwältigtseins von dem, was passiert um einen herum. Und wenn man natürlich zu zweit ist, mit zwei Maschinengewehren, da hat man schon mal einen, der einen den Rücken decken kann, sag ich mal, so ganz doof, dann wirkt das schnell nicht mehr.
Ja, also bei Dead Space kriegen sie da noch ein bisschen die Kurve, weil das doch noch eine Übermacht ist, der du da gegenüberstehst, trotz deiner krassen Waffen. Es schwindet natürlich mit jedem weiteren Teil. Also es variiert da. Ich würde schon sagen, dass es irgendwie geht, weil es kommt ja immer so drauf an, was ist dein Gegner, was ist deine Komponente. Deswegen hat ja zum Beispiel für viele ja auch Resident Evil 4 gut funktioniert, obwohl du da der krasse Leon Kennedy bist, der super ausgerüstet ist und bla bla bla. War es trotzdem gar nicht so einfach, gegen den Kettensägenmann am Anfang zu bestehen.
Kennedy.
Ja, also Leon ist eine coole Sau, aber das bedeutet auch, dass seine Gegner im übertragenen Sinne coole Säue sein müssen und einfach krasser sind. Und so ähnlich ist halt das Prinzip. Also es kann funktionieren. Bei Obscure ist es natürlich besser gewichtet, dadurch, dass du halt auch Teenie spielst, die jetzt nicht unbedingt, die überhaupt gar keine Kampferfahrung haben. Also die setzen sich halt eher notdürftig zur Wehr. Aber dieser Koop-Modus, der funktioniert deshalb, weil du dir natürlich diesen einen Bildschirm teilst. Also du musst dir da auch genauso gut den Rücken frei halten. Es gibt auch viele Situationen, wo das genutzt wird, also wo du dann zu zweit Rücken an Rücken gegen Gegner kämpfen musst. Aber ich finde aber auch cool, dass du tatsächlich auch Rätsel zu zweit lösen musst.
Ja.
Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Also es ist halt so designt, wenn du alleine spielst, dann hast du halt die Computerfigur, die mitläuft in solchen Situationen. Die KI ist so ein bisschen,
Also sie kriegt es meistens hin, dass sie einen nicht sehr behindert.
Eiert ein bisschen rum aber. Also das Gefühl, alleine zu spielen, ist nicht so ganz geil bei Obscure. Also es macht viel mehr Spaß, wenn man es mit einem Freund oder mit einer Freundin spielt.
Ja. Gerade im Kampf ist es natürlich so, dass der Computer schon versucht, dich natürlich zu decken, aber er arbeitet halt nicht taktisch mit dir zusammen. Das ist, so gut ist der Bot halt einfach nicht.
Genau, und es sieht halt auch ein bisschen ungelenk aus. Also wenn du weißt, dass ein Mensch die Figur steuert, dann hat das irgendwie was ganz anderes, als wenn du weißt, dass der Computer da so ein bisschen rumdrupst. Und das ist ein bisschen schade bei Obscure. Also ich finde auch, dass es halt zu zweit auf jeden Fall besser funktioniert, dafür aber richtig gut.
Was mich damals ja als Silent Hill Spieler ein bisschen erschreckt hat manchmal, ist, dass das Spiel ja eine Physik Engine hat.
Ja. Das war auch krass.
Ich lag da so lang und stoß an so einen Wagen und dann rollt er da auf einmal rum und ich so, wow, was geht jetzt?
Und dann macht er, ja genau, und dann, also es war damals, 2004 war es schon richtig krass irgendwie, dass Objekte sich halt dann auch mitbewegt haben.
Zumindest in dem Genre war das halt sehr ungewöhnlich.
Ja, gab's halt wirklich überhaupt gar nicht mehr. Eins der ersten Spiele so und ist, wie gesagt, eine europäische Produktion, also von einem französischen Publisher rausgebracht. Ich glaube, entwickelt in den Niederlanden und von Hydra Vision oder so heißen die. Die haben auch leider nicht so viel gemacht, außer Obscure und einen sehr schlechten Alone in the Dark Port für PS2. Aber das war schon ziemlich krass technisch, war schon echt ziemlich cool.
Und nicht vergessen, dass sie noch Final Exam gemacht haben.
Ja,
das Obscure Prügelspiel.
Das habe ich aber nicht gespielt.
Du? Nee, also ich auch nicht. Also ich habe mal kurz ein Video reingeguckt, also es sah gut aus.
Ich muss mal ganz kurz an die Tür.
Ja.
Moment. Bei dem Spin-Off fangen wir nochmal da an.
Ja, also sie haben noch einen Spin-Off gemacht namens Final Exam oder es hieß eine Zeit lang Obscure und ich glaube, es ist mehr oder weniger ein Prügler geworden.
Ja, so ein 2D-Brawler ist das irgendwie.
Ja, auch so ein bisschen mit so einer comicartigen Grafik und so. Und es sah okay aus, aber es ist halt, man denkt sich so richtig, wenn man halt so ein atmosphärisches Survival-Horror-Game hat. Und ja, ich meine, als Silent Hill-Fans kennen wir das Problem ja, wenn dann auf einmal so ein Dungeon-Crawler rauskommt auf der PlayStation Vita und man denkt sich, das, Leute, warum steht da jetzt Obscure drüber?
Ja.
Also, muss das so sein?
Es ist auch völlig an mir vorbeigegangen. Also ich habe es halt irgendwie gar nicht, ich habe es auch gar nicht bemerkt. Bis auf diese, also bevor wir hier gesprochen haben, wusste ich gar nicht, dass es so existiert und dass es überhaupt irgendwas mit Obscure zu tun hat.
Ja, es ist halt so ein Vier-Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon draußen ist. Also ich habe halt nur zwischendurch mal, ich glaube, bei Total Biscuit das mal gesehen als Preview und dachte mir auch schon so, ja, so Obscure in Pflanzen versus Zombies Optik. Naja, ich weiß nicht.
Nicht ganz so überzeugend auf jeden Fall.
Ah.
Ja. Aber wie gesagt, der erste Teil. Koop, sehr empfehlenswert, sehr, sehr schön und detailliert gemacht. Die sehr nett auch bei den Umgebungen, haben wir jetzt auch gar nicht gesagt. Also es ist ja nicht nur in der Schule, es spielt natürlich auch in abgelegenen Waldgebieten und in so.
Ja, klar, natürlich.
Ja, sie gehen halt so die ganzen Stationen von so Teenie-Horrorfilmen durch, so all die typischen Sachen, so abgelegene Fabrikgebäude und Keller und so weiter und so fort. Und sie machen auch ständig dumme Sachen.
Wie sich das für Teenies gehört. Und wenn man sich jetzt nochmal anguckt, man darf nicht vergessen, das war damals ein AAA-Genre. Also jetzt Obscure mal ausgeschlossen, das sah damals halt schon ein bisschen komisch aus, aber das sah halt wirklich toll aus und man kann es sich, wenn man es jetzt auf dem PC spielt, glaube ich auch immer noch ganz gut angucken.
Ich finde das hübsch. Die Sache ist, also klar, technisch hat sich in den Jahren viel getan, aber was bei Horrorspielen unglaublich wichtig ist, sind ja eher so die Details und wie das ganze Artdesign so insgesamt funktioniert. Ja. Und auch wie das ganze, wie die Welt, wie organisch die wirkt und so. Und das haben sie bei Obscure halt total geil hingekriegt. Also organisch ist ein gutes Stichwort, weil du kannst zum Beispiel so dunkle Flächen, die mit diesen Sporen versehen sind, kannst du mit Licht zum Beispiel wegleuchten. Die sind lichtempfindlich und du hast irgendwie so eine, du hast halt irgendwie so eine Waffe mit aufgeschnallter Pistole, stimmt gar nicht, umgekehrt. Also eine Pistole mit aufgeschnallten Taschenlampenlicht.
Ich hab so ein Gameboy mit einem Game.
Genau. Und du kannst dann damit zum Beispiel so Flächen auf dem Boden irgendwie so freileuchten. Das sah schon richtig cool aus. Das war toll animiert. Und Details machen es eben, weil diese Umgebungen sehen alle sehr, sehr überzeugend aus, sind gut gemacht.
Ja, das sind halt auch so Sachen, die einfach nicht altern. Also eine gute Ästhetik altert ja nicht.
Genau.
Du kannst immer sagen, ja, da könnten ein paar mehr Polygone jetzt sein und ja, vielleicht noch ein Shader hier mehr und da, aber es bleibt dabei so, wie es ist, sieht es halt einfach schick aus, egal ob es 2004 ist, 2014 oder 2024.
Genau, und die haben halt die Umgebung auch so gestaltet, dass da so eine Mannigfaltigkeit auf jeden Fall drin ist. Ne? Die haben halt irgendwie, die Räume sehen alle nicht gleich aus oder so, da doppelt sich nichts, die Assets sind so interessant und gut gelegt, dass du einfach das Gefühl hast, durch individuelle Räume zu schreiten. So. Und das Spiel ist auch relativ überschaubar, so mit 6 Stunden, ist halt nicht besonders lang. Und du siehst aber ständig irgendwie immer was Neues. Und das ist sehr, sehr nett. Was man heute halt teilweise, also das komisch ist, obwohl die Spiele heute teurer werden, so gibt's halt einfach ganz viele Spiele, die auch einfach etliche Sachen wiederholen. Und die gar nicht so, ne, so auf so individuelle Elemente Wert legen. Und früher war das bei den Horrorspielen irgendwie so, dass du immer das Gefühl hast, das sind halt sehr, sehr überzeugende Umgebung, weil sie eben so filigran und detailliert ausgezeichnet sind. Ich habe das letzte Mal habe ich sowas gesehen in Alan Wake. Da war das halt sehr, sehr ähnlich.
Mhm.
Also da sah auch nicht jede Ecke gleich aus, obwohl es halt
ja, das liegt, glaube ich, daran, dass halt dass heute halt mehr in Mode gekommen ist, Sachen wieder zu verwenden. Weil wenn du dir so ein altes Silent Hill 2 oder 3 anguckst, da denkst du dir selbst bei Sachen, die halt eigentlich gleich sind. Also was weiß ich, das 15. Mal ist da dieses Fenster, dann haben sie aber doch noch hier mal noch eine Scheibe gesplittert oder halt da ist die Textur ein bisschen anders und so. Und wenn du dann Downpour dagegen stellst, da merkst du dich halt, dass das halt mit dass da sehr viel sich wiederholt. Dann ist da halt das zum 15. Mal genau das gleiche Bett,
das 15. Mal genau das gleiche Fenster, durch das du halt auch nicht durchgucken kannst, weil halt eben nicht das Geld da war, um das dahinter ein bisschen zu gestalten. Mhm. Und das ist halt, was man heute häufig sieht. Das meine ich auch damit, dass es heute kein AAA-Genre mehr ist. Es ist halt einfach nicht mehr diese Unendlichkeit an Ressourcen da, um sich da so zu verewigen als Designer.
Das stimmt. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass die dass, also wenn sich Assets wiederholen bei so Spielen wie Obscure oder den ersten Scientist-Spielen, dann wurde es auch einfach sehr, sehr schlau gesetzt. Also so auf eine Art und Weise, dass du es auch nicht merkst. Also zum Beispiel bei Obscure, ich meine, wir sagen ja selber, es spielt in der Schule und natürlich sind das nicht immer dieselben, sondern es sind halt eigentlich dieselben Schulbänke und dieselben Stühle und Tische. Aber du merkst durch die geschickte Beleuchtung, durch die geschickte Platzierung.
Mal quer oder ist mal umgekippt.
Genau, und so, ja. Oder du hast halt irgendwie Elemente auf dem Tisch liegen und so. Sieht das halt trotzdem nicht alles gleich aus. Das ist total gut. Und ich finde wirklich, du hast recht, also Homecoming schon. Da habe ich das erste Silent Hill, was so kostengünstig in den Westen geschoben worden ist. Und das sieht total langweilig aus. Das sieht einfach total wie aus einem, wirklich frisch aus einem Editor gezogen raus soll. Da hat sich keiner Gedanken drum gemacht, wie das Ganze drumherum irgendwie aussehen soll. Und ein totaler Kontrast zu den anderen Silent Hill-Titeln, wo selbst die langweiligsten Gänge irgendwie noch was haben.
Ja, es fehlt halt so eine gewisse Konsistenz, wo halt einer mal sich das komplett angeguckt hat und sich denkt, ja, so ist das eine runde Sache. Mhm. Meine Lieblingsszene aus Homecoming ist ja immer diese Wasserfläche, ja, die halt einfach nur ein Effekt ist.
Ja,
wenn du halt siehst, wenn da was reinkippt, dann ist das einfach irgendwann weg. Das ist halt so eine flache Ebene. Mhm. Und wenn da irgendwas umkippt mit der Physik Engine, dann macht das halt keinen Spritzer oder so, sondern ist einfach weg.
Ein Skript eigentlich eine total geile Situation, die auch spannend ist. Also man denkt, wenn man die zuerst mal sieht, ist die cool. Aber dann achtet man auch aufs Wasser so und denkt so, okay. Also
von dem Betonhahn muss ich gar nicht erst anfangen. Wir reden ja über Obscure.
Genau, wir reden ja über Obscure. Also, und da muss man wirklich sagen, Obscure sieht heute noch immer noch schön aus. So. Und ja, das ist vielleicht auch so eine kleine Überleitung zu dem zweiten Teil. Es gibt Obscure 2, auch für PS2 und Xbox und Wii, meine ich.
Ich glaube, Wii nicht, sondern nur PSP. Ich kann es mal kurz.
Doch. Ich habe eine Wii-Version.
Echt? Achso, die ist hier gar nicht aufgelistet.
Von dem zweiten Teil. Und die habe ich zwar noch nicht gespielt, weil ich habe es nämlich ursprünglich auf der PS2 gespielt. Deswegen weiß ich nicht, wie das so ist mit Wiggy Wuggy Wuggle-Steuerung. Aber die gibt es auf jeden Fall auch eine Wii-Portierung. Und PSP-Teil ist, glaube ich, dasselbe in grün. Also heißt einfach nur, die Aftermath ist aber eigentlich dasselbe Spiel. Und da merkst du schon so ein bisschen, dass da ein bisschen gespart wurde, glaube ich.
Also ich muss zugeben, ich habe den zweiten Teil nicht gespielt. Mhm. Ich habe mir nur den Anfang jetzt mal schnell als Video angeguckt.
Okay.
Also der Anfang sah okay aus, aber wie es dann weitergeht, also ich sage mal, es hat einen starken Auftakt gehabt, aber wie geht's denn weiter?
Es ist wie mit den Teenie-Horrorfilmen, witzigerweise, mit Obscure 2. Also insofern passt es eigentlich sehr gut rein. Und ich würde sagen, wenn man den ersten gespielt hat, sollte man, wenn einem der erste Teil gefallen hat, lohnt es sich auf jeden Fall auch den zweiten zu spielen. Mhm. Denn es ist wie so eine Filmfortsetzung. Also sie führen eine Idee weiter, die gar keine Weiterführung braucht. So wie es bei solchen Filmen halt auch ist. Da wird irgendwie dann auch irgendwie was aus dem Hut gezaubert, damit diese Geschichte auf jeden Fall weiterlaufen kann. Und Und du denkst dir, okay, jetzt habt ihr den zweiten Teil gemacht, macht nicht unbedingt viel mehr Sinn. Ist aber irgendwie trotzdem unterhaltsam, weil diese Komponenten aus dem ersten irgendwie noch so damit drin sind. Wir haben ein paar Figuren ausgetauscht, ein paar alte, bekannte Figuren tauchen auf aus dem ersten Teil. Also man gibt so ein kleines Wiedersehen zu ein paar anderen Charakteren. Und dieselbe Idee wird im Grunde genommen variiert. Und Obscure 2 hat so ein paar Elemente, die etwas stärker an Silent Hill erinnern. Also es ist zum Beispiel dieser Anfang, die Leute ziehen sich irgendwie so ein gewisses Kraut rein. Und also es fängt natürlich teenie-filmmäßig auch mit einer Kifferszene an. Und dann träumen
sie. Jetzt an der Highschool. Jetzt an der Uni.
Ja, der stimmt. Jetzt an der Universität ist aber also ja, auch wieder dieses schön. Klischee, dass die halt sich alle treffen und nur an der Pipe ziehen. Und sie träumen und kriegen so krasse Silent Hill-mäßige Träume. Irgendwie. Das ist durchaus ein neues Element. Diese Träume sind halt auch ganz nett visualisiert. Ich würde jetzt nicht sagen, so gut wie in vergleichbaren Spielen, aber es gibt durchaus dann eine neue Komponente. Das ist sehr, sehr nett. Ja, und es ist halt auch wieder, es gibt halt auch wieder dieses Coop-Gameplay, was auch ohne Zweifel erhaben ist. Ich habe aber halt so insgesamt das Gefühl, dass dieses Spiel mit einem etwas größeren Zeitdruck entstanden ist. So. Also es ist immer, es sieht immer noch ganz nett aus. Es ist halt, hat aber irgendwie nicht mehr so ganz diesen Feinschliff bekommen, den man eigentlich aus dem ersten Teil so kennt, finde ich so. Man merkt es halt so an bestimmten Elementen, die so Szenenübergänge zum Beispiel oder Levelübergänge, es wird nicht mehr ganz so ja, so feingeschliffen, ist vielleicht das richtige Wort, ich weiß es nicht.
Also es wirkt irgendwie zerfledderter, also
bisschen, die ja.
Szenen nicht so aneinander passen.
Also wie so ein Stückwerk, ein bisschen stärker. Ja. Es ist wie so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen zusammengesetzter aus Restideen, die man vielleicht irgendwie noch hatte. Nicht so sehr, dass das Spiel an sich total blöde ist. Im Gegenteil, also es funktioniert auf jeden Fall. Es ist halt auch, also wenn man klassischen Survival-Horror mag, dann ist es auch immer noch ziemlich cool. Und das ist also auch immer noch sehr, sehr, also auch ganz gut gemacht. Aber man hat irgendwie das Gefühl, okay, ein paar Sachen haben in diesen ersten Teil nicht reingepasst, also packen wir die auf jeden Fall in den zweiten so. Und sind halt nicht ganz so durchdacht. Also gibt's auch so ein paar inhaltliche Wendungen, wo du denkst, nee, ja, okay. Nicht wirklich. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Dafür siehst du ein paar neue Orte. Also wie gesagt, spielt jetzt an der Universität. Du siehst dann halt, hast dann auch mal so Sachen wie eine Bibliothek oder irgendwie solche anderen Elemente. Es geht auch mal wieder in die Wildnis. Es geht natürlich auch in so einen Campus, Partygebäude rein, wo natürlich gefeiert werden sollte und so weiter und so fort. Und das ist also schon eine sehr, sehr konsequente Weiterführung von dem ersten.
Also würde ich vielleicht doch nochmal reinschauen, aber
ja.
Ein bisschen weniger erwarten.
Würde ich die Erwartung auf jeden Fall so ein bisschen zurückschrauben. So. Hat auch nicht mehr, also ich kann doch vielleicht daran liegen, dass es einfach dieser Fortsetzungseffekt ist, weil ich weiß, meistens rocken einen ja Fortsetzungen auch nicht mehr so. Und so ähnlich ist es mit diesen Themen. Scream 2, vielleicht erinnert sich irgendjemand an Scream 2, den Film gesehen und der sollte größer, weiter, besser sein. Und der war auch größer und sicherlich aufwendiger so, aber hat einfach nicht mehr so diesen Effekt des ersten Films gehabt, so. Weil einfach vielleicht zu viele bekannte Elemente drin vorkommen. Und interessanterweise, durch diese Vorlage auch, die Obscure hat mit dem Teenie-Horror-Zeug, hat Obscure 2 genau dasselbe Problem. Wirkt an einigen Stellen aufwendiger. Also zum Beispiel diese ganze Universität am Anfang, die ist sehr viel Umfang, also von der Optik sehr, sehr schön gemacht und so cool gemacht. So, man kann von Tür zu Tür laufen und dann so anklopfen und dann hat man immer so einen eigenen Dialog drin, also man weiß so ungefähr, was in diesem Raum so passiert, das ist alles ganz witzig, aber dann kommst du dann irgendwie so in andere Bereiche, wo genau dieses Problem auftritt, was wir gerade beschrieben haben, dass der Raum so generisch aussieht und ist so, ja, da ist nicht so viel Zeit reingeflossen, hast du das Gefühl, und das ist ein bisschen schade, also insofern im Gegensatz zu dem ersten ein kleiner Downer.
Ja. Ich war gerade verwirrt, dass wohl in der deutschen Version vom ersten Obscure ein Track für der Sportfreunde stiller ist.
Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht welcher, aber Sportfreunde, klar, passt natürlich auch, ne?
Ja, klar. Der zweite hat ja keine Synchro mehr gekriegt, so wie ich das hier sehe.
Nur eingedeutschte Texte, soweit ich weiß.
Ja.
Aber keine Synchro. Hat der erste überhaupt Synchro gehabt? Ich hab's nämlich auf
Englisch. Der erste hat eine Synchro, ja.
Tatsächlich.
Ja.
Interessant. War mir jetzt gar nicht klar. Aber man kann auf jeden Fall mit deutschen Texten spielen, wer das Englische nicht mächtig ist. Also insofern ganz cool. Ja, Obscure 1 und 2. Heute wirklich interessant, weil es gibt einfach kein anderes Spiel, das so ist.
Da ist auch echt nichts mehr gekommen. Genau. Also das setzt halt auch von The Suffering ab, weil ich denke mal, ich finde sicherlich noch andere Spiele mit Gefängnisszenen, wo die auch ein bisschen horrormäßig sind und so. Und aber halt so dieses Highschool-Schul-Setting ist halt relativ selten.
Ist selten, genau.
Und auch generell ein Spiel.
Generell so allgemein und in Horror sowieso. Und das Einzige, was jetzt so in diese Nähe kommt, ist das Until Dawn, was jetzt demnächst erscheint. Lass mich nicht lügen, im August kommt das doch schon raus, ne?
Ja, das kann gut sein. Und halt, wenn man halt so ein
Universitätssetting möchte, halt auch Life is Strange ist ja gerade aktuell, ist aber halt eben kein Horrorspiel. Noch nicht, vielleicht wird es noch eins. Aber wo wir gerade halt die Verbindung zu Remember Me hatten, mal gucken.
Ja, genau, also insofern, stimmt. Remember Me. Es kommt alles zusammen, ne? Es ist alles irgendwie dieselbe Ecke. Dontnod hat Remember Me gemacht. Dontnod macht mit jetzt
der Musik von Olivier Derivière, wie auch immer.
Genau. Ja. Und interessant. So, es ist ja doch
alles hängt zusammen.
Alles hängt zusammen. Es ist doch eigentlich alles eine große
Familie. Half-Life 3 confirmed.
Genau, das fehlt eigentlich noch. Ja, ich bin gespannt auf Until Dawn. Also es ist ja mehr so dieses Teenie-Horror-Hütten-Ding. Hüttenfieber. Okay. Wie heißt das? Cabin Fever, genau. Daran wurde ich gerade. Das wollte ich gerade sagen.
Wie heißt nochmal die Meta-Variante davon?
Cabin in the Woods.
Cabin in the Woods, genau.
Oder Evil Dead. Ja, ja. Obwohl, das ist ja kein Meta, aber geht da ran. Geht so in diese Richtung. Da bin ich mal echt gespannt. Also vielleicht, da gesetze ich halt ein weiteres Spiel dazu, das irgendwie so geht. Ich habe nur ein paar Gameplay-Sachen jetzt von der E3 gesehen. Sah wirklich sehr, sehr stark nach Cabin in the Woods und so aus. Und das finde ich cool. Aber finde ich ganz cool. Also es macht bestimmt Spaß, das dann auch mit mehreren Leuten zu spielen. Aber wird wahrscheinlich halt kein Koop oder so haben. Da ist Obscure halt nach wie vor einfach einzigartig. Cool. Dann haben wir diesmal etwas länger als sonst, weniger Spiele als sonst besprochen. Mehr geredet, weniger besprochen. Ja, das ist eine gute Bilanz.
Würde ich auch sagen. Und da würde ich sagen, reden wir das nächste Mal auch wieder nicht über Forbidden Siren.
Ja, vielleicht ja doch. Also es kommt ja darauf an, wann, wie weit Daniel ist. Er ist halt, warum macht das der Daniel? Er ist der Schleichexperte. Er spielt halt gerne Schleichspiele. Und ich finde ja, dass Siren insofern auch ein Unikat ist, weil es eins der wenigen Schleichspiele ist, die auch ein Horror-Setting haben und die sich so hundertprozentig auf Schleichen konzentrieren. Also es ist halt wirklich hundertprozentig Stealth. Es ist nicht irgendwie nur eine Sequenz, wo du mal schleichen musst, so wie in Resident Evil 6, sondern es ist halt wirklich, das ganze Spiel ist drauf ausgerichtet. Und deswegen ich zwinge den Daniel, das zu spielen.
Und ich habe versucht, es normal zu spielen. Es funktioniert nicht.
Ja, ist aber auf jeden Fall mega fetter, wirklich mega fetter Geheimtipp, die ganze Siren-Reihe.
Vielleicht das nächste Mal.
Vielleicht das nächste Mal, aber wir können ja vielleicht schon mal anteasern, was wir das nächste Mal noch besprechen in unserer Horror Hidden Gems-Reihe.
Die Liste ist lang, also pick mal was.
Also auf jeden Fall Haunting Ground, denke ich. Darüber müssen wir reden. Das ist insofern ist ja auch ganz interessant, weil sich in der Computerspielwelt ein bisschen was getan hat, was Genderpolitik und so betrifft und dieses Spiel dann heute wahrscheinlich
Man hat damals schon drüber diskutiert.
Man hat damals schon drüber diskutiert, man würde heute einige Probleme haben. Also
Nicht vorgreifen.
Es gibt eine Berechtigung dafür, warum sie es so gemacht haben, eine sehr gute sogar. Aber
das ist halt Klischee, ist da noch drei.
Genau, das wird ein interessantes Gespräch. Und was sollen wir sonst noch machen? Nebula wäre ja eigentlich mal interessant oder Koon, ne?
Nebula habe ich nicht gespielt. Quon doch. Wie hieß nochmal dieses lustige Dreamcast-Spiel?
Illbleed.
Illbleed.
Oh. Das wäre auch interessant. Also, dann gäbe es ja noch D2 von Kenjo Ino. Ich muss noch mehr Kaffee trinken. Der leider gestorben ist. Der hat einige sehr, sehr schöne Spiele gemacht. Bis zu seinem Tod. Ich überlege gerade, vielleicht, also was PS1 könnte man auch mal weiter zurücknehmen, ist auch noch ein paar ganz coole Sachen. Hell Knight zum Beispiel ist sehr, sehr geil.
Silent Hill 1, nein, das ist ein eigenes
Spiel. Nee, das ist ja kein Geheimtipp. Nein. Das ist ja ein, also Silent Hill ist da wirklich ein bisschen raus.
Das kennt ja wirklich jeder.
Also mittlerweile ist das,
ne? Ja, spätestens seit den Filmen kennt das jeder.
Eben, also Silent Hill ist auf jeden Fall ein fester Begriff.
Ja.
Ja, da finden wir schon was. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare reinhauen, ob euch davon irgendwas interessiert. Ja. vielleicht, also
hört auf.
Hört auf mit diesem Podcast. Es gibt, Haunting Ground machen wir auf jeden Fall. Ich fände Illbleed ganz cool als nächstes. Also und so zwei, drei andere vielleicht. Vielleicht haut ihr uns einfach mal ein paar Vorschläge in die Kommentare, in welche Richtung wir da weiter gucken wollen, weil es ist ein Riesenfeld. Und mittlerweile, also man muss echt sagen, also mittlerweile sind die, obwohl es damals wirklich sehr präsent war, das Horror-Genre, in der Hochzeit des Survival-Horrors, sind viele Sachen heute einfach komplett vergessen. Also heute kennen die Leute eigentlich nur noch Silent Hill und Resident Evil.
So Spiele werden gar nicht mehr gemacht.
Ja, Schniff. Und deswegen, also ich glaube, das ist fast alles irgendwie ein Geheimtipp. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns ein paar richtig große
Perlen. Was das Regal so hergibt. Du hast ja alle Survival Horror Spiele.
Ja, alle, die physikalisch rausgekommen sind tatsächlich.
Ja.
Sogar also Sachen wie The Path von Tale of Tales. Kam nur in Polen eine Disc-Version raus und die habe ich mir natürlich sofort bestellt. Ich bin ein bisschen traurig über die Download-Only-Sachen. Ja, ich bin so ein bisschen traurig über die Download-Only-Sachen, weil dann kriege ich die Sammlung nicht mehr komplett. Das ist ein bisschen doof. Also Outlast und so ist schon doof, dass es nur als Download verfügbar ist. Für mich jetzt.
Du musst ja einfach eine ganze Konsole damit in den Schrank stellen.
Genau, mit den ganzen Download-Spielen, die da rauskommen. Man muss aber auch sagen, das wäre vielleicht auch nochmal, obwohl das hatten wir ja schon als Thema zusammen mit Kofa, über Slenderman, da gab es ja dann auch etliche große Spin-offs und Spiele in der Richtung. Da ist es ja in eine etwas andere Richtung geboomt sozusagen. Mittlerweile ist es halt wirklich auch sehr schwierig geworden, da den Überblick zu behalten über Horrorspiele. Also mit dem Internet und mit dem frei verfügbaren Programmierengines, die halt für jeden auch ja, verwendbar sind ohne Lizenzkosten, ist auch einfach sehr viel gekommen. Sehr viel Schrott natürlich auch, aber naja, es geht. Also von diesen, aber wobei diese groß produzierten Sachen, professionell produzierten Sachen natürlich trotzdem sehr selten sind. Hast du eigentlich dieses Freddy's Night?
Five Nights at Freddy. Das erste habe ich gespielt. Ja. Das war, also das ist, es hat eine interessante Meta-Erzählung. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich da so komplexe Theorien drum wanken. Aber 2 und 3 habe ich mir dann nur noch auf Game Theorists, die Story-Theorien angeguckt, weil das ist, ich bin kein Freund von Jumpscares.
Ich fand das todlangweilig.
Es ist halt, irgendjemand hat mal gesagt, das ist halt wirklich so, du sitzt im Kino und irgendwann kommt einer vorbei und schreit dir ins Ohr. So, das erste Mal ist das unheimlich.
Ja, ja.
Das zweite Mal vielleicht auch, aber irgendwann nervt es halt einfach nur noch.
Ja, ja. Ich fand Five Nights at Freddy's echt langweilig. Oh, jetzt werden die Kommentare explodieren. Aber das meine ich so mit diesen etwas, das ist ein bisschen schade. Also es hat einen riesen Hype gekriegt. 4 Teile oder so gibt's, oder?
Drei.
Vierter kommt so. Und weißt du, so Silent Hill wird eingestellt, aber es gibt 4 Teile von Five Nights at Freddy's.
Ja, ich möchte das gar nicht abwerten, aber es ist halt, ist nicht so ganz meins.
Nee, meins auch nicht.
Leben und leben lassen.
Ich find's halt auch technisch nicht so. Also ist natürlich cool, dass es ein Typ gemacht hat. Ich finde auch geil, dass die Geschichte drumherum so viel Sinn macht. Die Geschichte finde ich auch cool bei Five Nights. Das muss ich sagen. Ich fand das mit dieser Pizzeria und das, was da so passiert ist und bla, das ist toll. Das Game Theory Video habe ich mir dann aus Interesse dann, nachdem ich den ersten gespielt habe, auch dann angeguckt. Aber wie du sagst, ne, damals war das halt einfach ein Genre, das sehr, sehr mit sehr viel Liebe gemacht war, so wie das Obscure hier so, und das vermisse ich halt so ein bisschen.
Vielleicht findet sich ja ein Insert Moin Hörer, der in den Kommentaren sich bereit erklärt, dem Micha mal zu erklären, warum Five Nights at Freddy das awesomeste Ding ever ist.
Ja, das müssen wir wirklich mal erklären. Also ist es halt, wahrscheinlich ist es nur der Hype. Vielleicht ist es halt einfach nur dieser YouTube-Hype und die Let's Plays natürlich. Die Leute erschrecken sich dann halt vor laufender Kamera und gucken so Sachen. Also sowas hat man ja versucht, auch teilweise gezielt zu produzieren. Es gibt ja so Spiele wie Daylight zum Beispiel, die ganz, ganz gezielt auf das YouTube-Publikum zugeschnitten sind. Also wo sie die Levels schon zufallsgeneriert aufbauen und wo die Jumpscares, von denen es natürlich ein paar gibt, dann auch zufallsgeneriert reingepackt wurden. Am Ende ging die Rechnung da doch nicht so ganz auf, aber also diese Generation von Horrorspielen gibt es halt mittlerweile auch, dass man einfach nur zuschaut. Outlast ist dadurch, glaube ich, sehr, 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 sehr beliebt auch teilweise geworden, weil die Leute sich einfach tierisch erschrocken haben und das so lustig ist, denen dabei zuzusehen, wie sie sich dann.
Ich glaube, da sitzt jetzt schon einer, macht sich an der Tastatur warm und
ja, genau.
Dann wird er dir erklären und dann bist du auch jemand, der glaubt.
Bin ich mal gespannt. Ja. So, jetzt haben wir 90 Minuten lang geredet.
Reicht auch.
Wir sehen uns das nächste Mal. Bist du jetzt vom Stuhl gefallen?
Nein, du hast doch auch auf den Tisch gefallen, oder?
Ich dachte gerade jetzt kippt da jetzt.
Ich dachte jetzt auf den Tisch.
Rompel, rompel. Wir sehen uns beim nächsten Teil von Swarovski & Gentz, vielleicht dann auch mit einem zusätzlichen Gast, der vielleicht auch noch was dazu sagen kann. Und wir sind jetzt immer zu zweit. Also vielleicht kriegen wir das nächste Mal noch jemand anderen rein. Daniel, zwinker, zwinker. Und dann.
Dann kann alle, die durchgehalten haben.
Ja. Achso, wollen wir noch ganz schnell zum Schluss ganz wirklich gerne mal eben noch Preise. Das kam bei den Hidden Gems immer ganz gut an.
Hast du da was vorbereitet?
Nee, gar nicht. Ich tippe das jetzt einfach mal ein.
Ich dachte, es gibt was zu gewinnen.
Nein, Preise, wie viel der Schüssel kostet.
Okay, ja, nochmal rein.
Übrigens, ich habe ein bisschen Ausschau gehalten, weil ich das letzte Mal gesagt habe, dass Rule of Rose in der Pavison so teuer weggeht, ne? Habe ich eine Auktion gefunden, 600 Euro und die ist noch nicht mal abgelaufen. 600 Euro für eine Sealed Copy.
Oh, Sealed ist natürlich was, ja. Also ich glaube, sonst so geht es inzwischen, glaube ich, so um die 150 Euro weg.
Ja.
So, gucken wir mal, Obscure auf eBay. So zwischen 5 und 15 Euro. Ja.
Wo bist du jetzt? Obscure 1, ne?
eBay. Ja. Also ich habe jetzt nur Obscure eingetippt, da kommt natürlich beides.
Also Obscure 1, ja, so ab 5 Euro aufwärts, wirklich, also.
Ja.
Nichts kostet das.
Ja, und auch hier die Obscure 2 für die PlayStation ist halt auch nur 15 Euro.
Ja, so zwischen 10 und 15. Also ja. Mehr als 20 gibt man auf jeden Fall nicht aus. Suffering, also wir können aus rechtlichen Gründen jetzt nicht sagen, wo es ungekürzte Versionen gibt, natürlich, aber die deutsche Version kostet, da kostet der erste Teil so 3 Euro. Der zweite Teil kostet 3 Euro und der erste kostet 4.
Das ist, ja, also da muss man schon aufpassen.
Ui, also wirklich, also wenn euch das nur im Ansatz interessiert, also ich glaube, die 3 Euro ist das wirklich mal wert, da mal reinzugucken. Das ist, kostet ja echt gar nichts. Es ist erschreckend, dass die Sachen so billig sind. So teuer. Dass sie uns so ausnehmen mit dem Geld. Das ist ja echt krass, aber ich finde, hätte ich jetzt krasser erwartet, ein bisschen höher vom Preis. Aber vielleicht haben die mittlerweile auch einfach an Relevanz verloren.
Ja, also es ist jetzt natürlich kein Titel dabei, der wirklich irgendwann mal knapp war.
Mhm.
Oder irgendwann größeren. So massiv war der. Bei The Suffering war es halt der übliche Skandal. Ob jetzt ein Duke Nukem rauskommt oder ein Doom oder was auch immer, das ist halt diese Art von Skandal gewesen.
Ja, der, über den man dann 2 Wochen später einfach nicht mehr spricht.
So sieht's aus.
Okay, jetzt aber endgültig wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Sie haben ja den ganzen Tag bereits zugehört.
Das stimmt allerdings.
Bis dann. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.